Pot mit Ei, der kulinarische Podcast mit Blicken auf, über und unter den Tellerrand. Und hier ist Ihr Gastgeber, Tim Was los, Digga Achmann.
Scheiße, ich darf meine Lache nicht rausholen, das geht nicht.
Sobald man diese Lache hört, weiß man eigentlich genau, wer gerade vor mir sitzt. Es ist Anton Behnke, den ich seit einiger Zeit bereits persönlich kenne. Und ich habe dich zum ersten Mal gesehen auf TikTok, meistens mit weit aufgerissenen Augen. Erklärst du den Menschen da draußen, wie sie wirklich kochen?
Weit ausgerissen?
Wirklich? Ja, ich finde, du hast immer sehr weit aufgerissene Augen. Du hast sehr große Augen.
Also da bin ich jetzt überrumpelt, du bist der Erste, der mir sagt. Was denn? Wieso lachst du? Ist so.
Ich habe meistens sehr kleine Augen. Aber
lass mich. Also du hast mindestens genauso schöne Augen wie ich.
Oh, das ist mal lieb von dir.
Als ich.
Wir sollten einfach mal Augen Augen lassen sein. Mhm. Und ich möchte dich ganz kurz vorstellen. Ich sitze nämlich hier über den Dächern von Prenzlauer Berg in Berlin. Ich habe bereits einen Fisch angeschaut in der Küche. Die Küche kennen die meisten aus TikTok oder Instagram. Und dieser portugiesische Fisch, ich habe, glaube ich, lange mit meiner Freundin diskutiert, ob ich mir auch so einen kaufen kann. Warst du mal in Lissabon?
Leider noch nicht, nee.
Aber den gibt es wahrscheinlich auch in Italien. Hast du den in Italien gekauft?
Nee, auf dem Gendarmenmarkt.
Schön auflaufen lassen, mein Freund. Ja.
Gendarmenmarkt in Berlin.
Berlin-Mitte. Übrigens eines der meistgewünschtesten Rezepte gegenüber meinem Kanal, wenn ich Umfragen mache zu Rezepten, Bouillabaisse, Gulasch, Königsberger Klopse, und Vitello Tonnato aktuell.
Oh.
Aber Bouillabaisse ist natürlich, ich finde, gerade nicht mehr ganz in der Saison. Ich
finde auch sehr komplex.
Sehr komplex. Ja. Und ich glaube, das würde auch so 1 Minuten 30 Reel sprengen. Total, müsste man ein YouTube-Video draus machen. Anton, wenn du jetzt so erzählst über Essen, wir sitzen hier gerade mit fantastischen Vorspeisen. Lola sitzt mir fast auf dem Schoß, weil sie Aufmerksamkeit braucht. Wir haben hier Schinken, wir haben eingelegte Zwiebeln, eingelegte Artischocken, ein wunderbar aufgeschnittenes Baguette. Anton.
Und Wein.
Und Wein, den wir gerade noch geholt haben beim guten Freund von dir, bei Tony D.
Bei Tony D, also von Musik zum Weinbusiness, also jeder, der in Berlin ist, absolut, also unbezahlte Werbung. Tony ist die beste Adresse für gute Weine hier im Prenzlauer Berg in der Bundstraße.
Ja, das ist am Rosenthaler Platz da unten.
Genau. Ein super cooler, smarter Laden und da gibt es echt die feinsten Tröpfchen. Aber jetzt hier weiter.
Ich wollte dich einfach nur fragen, Anton, woher kannst du kochen?
Oh Gott, ich hab mich gerade an der Mutter da verschluckt.
Wenn die Artischocke nochmal Füllchen gibt.
Ja. Genau. Eine ganz super lustige Geschichte. Und zwar, ich muss noch einen Schluck Wein nehmen.
Denn du kochst unfassbar gut. Und wenn ich es auf TikTok sehe, dann sieht man, als gelernter Koch, sieht man, du hast das gelernt. Also das sind Handgriffe und Techniken. Das ist niemand, der Rezepte irgendwo zusammensucht und öffentlich macht. Du weißt, was du tust.
Mhm, vielen Dank.
Und ich glaube auch nicht erst seit kurzem. Ich denke, da war relativ schnell eine Verbindung da. Wir sind jetzt seit halben Jahr im Austausch, oder?
Wir kennen uns noch gar nicht so lange.
Nee,
so aber lange. Wir haben uns, ich habe dich entdeckt quasi.
Du hast mich entdeckt?
Ich habe dich entdeckt.
Was hast du dann mit mir gemacht?
Und da habe ich gedacht, so, Mann, ey, der sieht genauso gut aus wie ich, oder? Ja. Also, und die kann also genauso gut kochen, ey. Mann, verdammt, ich habe eine Konkurrenz.
Und was ist dann passiert?
Und dann, wir haben uns eigentlich, ich weiß gar nicht mehr, wir haben uns eigentlich kennengelernt.
Ich weiß nicht, also meine Freundin, die fragt ständig, wie das zustande kommt. Ich spreche die Leute einfach an. Oder meistens bin ich, weil ich einfach ADS gestört bin. Ich schreibe die Leute an meistens.
Du hast mir irgendwas geschrieben, glaube ich, ne? Auf irgendein Rezept oder sowas von wegen, ich habe es letztens erst gerade vor Auge. Ich weiß gar nicht.
Man merkt ja auch schnell, wenn jemand aus Berlin ist oder nicht, und dann ist der Weg nicht mehr so weit. Finde ich persönlich.
Den habe ich jetzt nicht verstanden.
Naja, man sieht ja viele Creator da draußen, aber nur wenige, finde ich, sind in Berlin. Und wenn man mal spricht und fragt, woher kommst du? Und dann kommt Berlin, dann sagt man natürlich gleich, lass uns mal treffen auf einen Kaffee oder so. Ne?
Wir sind die Einzigen, glaube ich, oder?
Nee, es gibt noch Chris Washington, der macht vegane Wunder.
Ach der, ja.
Genau. Ja, es gibt...
Ach der.
Über TikTok weiß ich jetzt nicht so viel.
Kreuzi noch.
Kreuzi. Ist aber Telto.
Aber schöne Grüße nochmal an Kreuzi. Also Kreuzi ist echt, also das ist Legende.
Peter
also,
Kreuzburg hat mir sogar schon ein Set besucht. Ist ein super herzlicher, wirklich lieber Mensch.
Kreuzi ist super.
Der, ich weiß gar nicht, wie er dazu gekommen ist, aber ist er irgendwie so, gefühlt so reingestolpert in diese Social-Media-Bubble. Sissy Chen ist noch da, asiatische Influencerin, also vor allem finde ich für asiatische Rezepte und Produkte sehr im Fokus. Ansonsten wird's Real Waffle Pro. Gibt's noch? Kennst du den? Der sagt immer zu wild.
Zu wild.
Einfach zu wild.
Nee, also ich muss ehrlich sagen, Tim, da bist du mir Meilensteine voraus.
Dann lass uns so einfach zur Ursprungsfrage zurückkehren.
Wie war die nochmal?
Anton, ich sitze hier zwischen Wein und Essen. Ach so. Und ich möchte dich fragen, woher?
Mir fällt's ein.
Kannst du kochen?
Das ist eine lustige Geschichte. Und zwar, ich war ja mehr oder weniger sozusagen in der Verantwortung, Abitur zu machen. Ich war in der Schule niemals gut und das hat mich alles nicht so interessiert. Und dann fing es irgendwann mal an, so diese rebellische Aktion gegen meine Eltern.
Bist du hier zur Schule gegangen? Hier in Prenzlauer Berg?
Nee, ich bin, da muss ich noch weiter ausholen. Also ich bin ursprünglich eigentlich aus der ehemaligen Sowjetunion, bin 88 geboren im Ural, ist also quasi Tschaikowski, ist eine Stadt im Ural. Und bin dort dann 94 umgesiedelt mit meinem Vater. Mein Vater war damals Grenzsoldat oder Soldat, komme aus Soldatenfamilie und nach Deutschland gekommen. Und wo war ich stehen geblieben? Ach ja, und zwar dann Schule abgebrochen, keine Lust mehr gehabt, Abitur.
Aber Moment, ganz kurz, du bist in Russland aufgewachsen.
Genau.
Und dann zu DDR-Zeiten?
Nach der Wende bin ich dann 94, nach der Perestroika bin ich nach Deutschland gekommen, ja. Also ich bin 88 geboren.
Ja.
Und da kam die Wende.
Ja.
Und dann erst 94, glaube ich, ja 94 oder 95, 94 glaube ich, ja was. Dann sind wir mit der Familie umgezogen nach Deutschland.
Wohin?
Und zwar nach MacPom.
Schön.
Ja, schön, ja genau. Waren auch tolle Jahre, also sehr, sehr, sehr schmerzhafte und auch, nicht so schöne Jahre, aber das machen wir beim nächsten Mal. Und zwar... Wo war ich stehen geblieben?
Wo hast du das Kochen gelernt?
Also genau.
Wann hast du gewusst, dass Kochen dein Beruf ist?
Was genau.
Ist das,
was ich hier versuche? Am Anfang war es gar nicht so, muss ich ehrlich sagen.
Herauszufinden über dich.
Es war so gewesen, dass ich dann irgendwann dachte, was machst du jetzt sozusagen? Ja, mein Vater hat zu mir gesagt, wenn du jetzt Abitur abbrichst, dann mach, was du möchtest. Aber ich werde dich finanziell nicht unterstützen. Dann habe ich tatsächlich, das ist eine wahre Geschichte, habe ich die gelben Seiten aufgeschlagen. und früher, also jeder, der im Alter ist, kennt auch die Telefonbücher.
Ja, ne? Selbstverständlich.
Und dann habe ich mit A angefangen. Von A nach und dann weiter ging es nicht. Also es waren, glaube ich, die ersten drei Adressen, das war das Atlantic Hotel in Bansin, auf Usedom.
Hat es funktioniert?
Pass auf, das war eine überwitzige Geschichte.
Darf ich mir ganz kurz bildlich vorstellen? Du bist hier in Berlin?
In
MacPom.
Ja, Abitur abgebrochen.
Und dein Vater sagt dir, okay, hier mein Freund, an der Stelle ist Schluss. Schau weiter, wie du selber...
Ich dreh den Hahn ab.
Und dann hast du gesagt, gut, nö, dann machen wir das halt so.
Dann mach ich so.
Gehe ich jetzt in die Telefonzelle, da liegen ja die gelben Seiten umsonst rum.
Die hatten wir zu Hause. Die hatten wir auch zu Hause. Ja, ja, das hatten wir. Wir hatten so kleine...
Die gab's auch umsonst damals, oder?
Ja, ja, genau. Wir hatten ja ein Haus, dann wurde das ja mal sozusagen geliefert, ne? Alle paar Monate, ich weiß gar nicht, wie der Turnus war. Und dann, wir hatten so eine alte Telefonbank tatsächlich, da war ein Sitzplatz und rechts davon war so eine kleine Kommode. Und da stand ein Telefon drauf. Und in dieser Schublade von diesem Telefon war das die gelben Seiten drin.
Und du hast bei A angefangen?
Und dann saß ich da. Und habe ja angefangen und Atlantic Hotel war dann irgendwie die dritte Adresse. Und dann rief ich da an und sage, guten Tag und so. Muss ich mir vorstellen, ich war 16 Jahre alt, ne? Also das heutzutage mit 16, ich weiß es nicht, rief ich da an. Und ja, guten Tag, Atlantic Hotel, Bansi, Setel Groups, Setel Hotels, ne? Mhm. Ich so, ja, guten Tag, will ich mir vorstellen. Ja, guten Tag, dann kommen Sie doch vorbei. Und mein Vater habe ich aber noch hingefahren.
Nach Usedom?
Ja, ja, genau.
Wie weit war das?
Wie bitte?
Wie weit war das?
Och, das
ich bin ja aus Frankfurt.
Nee, ist gar nicht so.
Entfernung nicht.
Ich glaube, 70 Kilometer oder so, ist gar nicht so weit.
Ach so.
Uh-huh. Gar nicht so weit. Und dann fuhr er mich hin und das ist natürlich dieses Ganze. Das war ja so ein 4-5-Sterne-Hotel, ne, total elitär und alles. Das war so ein Barock-Stil-Bau halt. Ne, so irgendwie, also alles verschnörkelt.
War
und
das
alles
der erste
Gold.
Moment, dass ja. du mit Luxus in dieser ja. Art und Weise für Gastronomie ja. in Berührung gekommen
ja.
bist?
Ja. Ja.
Vorher nie gesehen.
Na gut, Luxus interpretiert man ja anders. Also heutzutage ist ja, also früher war, gewisse Dinge waren früher halt nicht elitär und heute sind sie.
Absolut, aber ich kenne das, weil ich war erst mit meinen Eltern in Kneipen, in Gastwirtschaften, in Restaurants, beim Griechen, beim Italiener, hier und da
aber
mal.
Beim Griechen waren wir so oft.
Genau, aber als ich zum ersten Mal die Villa Kennedy betreten habe in Frankfurt, wusste ich, es gibt nochmal eine andere Welt von Gastronomie. Und das war jetzt, das erscheint mir gerade so ein bisschen wie eine Parallele, dass du ja. in das Hotel reingekommen bist und ja. hast gemerkt, aha,
ja.
warte mal ganz kurz.
Ich war erschlagen.
Genau.
Ich war echt erschlagen von diesen ganzen so Prunk und Protz und diese ganzen Leute waren sehr schick gekleidet und so, ne? Und ich als kleiner Bauer aus MacPom kam da plötzlich an, wahrscheinlich war ich total schlecht angezogen und ich hatte das Vorstellungsgespräch gehabt bei Stefan Frank. Mhm. Also Sternekoch Stefan Frank, der hatte damals auf Gutshaus Stolpe, das ist eigentlich jedem bekannt, bei Anklam, das ist so ein altes Gutshaus, und da hat er einen Stern erkocht damals zu seiner Zeit, wurde aber relativ zügig wieder auch rausgeworfen aus dem Betrieb, weil er ein sehr, sehr, also das war ein Choleriker auf jeden Fall. Also der hat halt
alte Schule,
der war auch in Frankreich, ich glaube, der war Chefpatissier bei Paul Bocuse gewesen damals. Der hat es auch richtig Faust hinter den Ohren gehabt. Also das war schon ganz schön heftig. Auf jeden Fall saß er da und
beim Bewerbungsgespräch?
Ja, ja.
Also du hast quasi angerufen und die meinten, komm vorbei.
Komm vorbei.
Du hast keine Bewerbungsmacht.
Gar nichts. Ich bin dahin und dann fragt er mich, naja, was hast du vor, was willst du machen? Und dann haben wir, ich kann mich auch daran nicht mehr so sehr erinnern, muss ich sagen. Das ist schon echt, das ist schon länger her. Und,
aber du hast die Szenerie noch vor Augen, bin ich mir
genau,
sicher.
Genau, wie er dann saß auf diesem goldenen Holzstuhl, ne? Und mit dieser weißen, komplett sauberen Kochjacke. Also der wie so ein junger Gott, musst du dir vorstellen.
Ja.
Wie ein Gott saß er da, wie ein Gott. Auf jeden Fall saß er dann da, hat mir so über das Haus erzählt und wie sehr sie auf Qualität achten und so. Und dann sagt er mir im Zuge dessen, eigentlich sind wir schon voll. Wir brauchen keine Länge.
Ja, nee, super News, dafür bin ich jetzt angefangen.
Da habe ich gesagt, warum komme ich jetzt her? Ne? Was mache ich da eigentlich hier? Und dann war es so, dass er sagte, aber dieses Russische, das hat ihn damals begeistert. Ich so, naja, und ich komme aus Russland und naturbezogen und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall kurze Rede, langer Sinn. War das richtig?
So sagt man das, aber ich habe es genau. mit Sprichworten auch nicht so, wie man
das auch nicht, schon fürchterlich. Gemerkt. Und komm vorbei vom Praktikum. Ich habe ein Hotelzimmer bekommen, eine Woche später bin ich eingeladen worden, dann kam ich da an. Ich habe dann so 3 Schlachterkisten vor mir gesehen mit Holunderblüten. Und das war tatsächlich meine erste Arbeit. Also 3 Kisten Holunderblüten Rebeln.
Voller Insekten noch? Oder?
Total voll.
Ja,
weißt du, was Rebeln
ja,
bedeutet?
Ja, ja, klar.
Erklärst du für die Zuschauer noch mal kurz?
Na, du hast diese Dollen eigentlich. Mhm. Ganz, ganz viele wahrscheinlich Kisten. Wahrscheinlich diese Fleischerkisten, diese roten.
Ja, ja.
Hast du voll gepackt.
Wie viele haben die? Weißt du das? Nee, ne?
Kein Plan, aber ich meine, wenn die Dinger, die wiegen ja auch nichts, die Dinger sind vollgestopft bis oben hin und wenn du so mal was abschneidest vom Baum, da sammeln sich so viele Mücken drin, wirklich unfassbar viele
Mücken. Ekelhafte Arbeit.
Zeug ist eigentlich wie wenn du Wild aus der Decke holst, also wenn du quasi Wild häutest, da hatte ich einmal Ekelpickel bekommen.
Ekelpickel?
Ekelpickel.
Was ist das denn?
Wir haben ein Reh ausgeweidet. Aus der Decke geholt, sprich ja. Gehäutet und während du das Fell abziehst, wird der Boden schwarz vor Zecken. Und,
wirklich?
Ja, und so ungefähr war es, also zumindest bei diesem Reh, was ich aus der Decke holen muss, und ich hatte sofort Pickel an der Hand.
Wo kam das
und
her?
Woher die Pickel kamen?
Nee, wo das Reh herkam?
Nö, aus dem Taunus irgendwo, ne? Geschossen.
Oh Gott, das sind so viele Zecken.
und ich, so war es ungefähr, wenn du Holunderblüten sammelst und die einfach mal abklopfst, dann kommen ganz viele Käfer raus. Und die, was musstest du machen?
Ich musste die abreben, wie gesagt, und Stammann hat dann zu mir gesagt, so die Stiele, die dürfen nicht mit in den Fond rein, weil diese Stiele geben eine Bitternis, eine Bitterheit.
Absolut, ja.
Und nur die Blüten verwenden. Und dann habe ich, glaube ich, ich stand da 6 Stunden oder so. Zusammen am Anfang, wenn man die Kochküche anfängt, sage ich mal, ja. macht man diese Assi-Aufgaben halt.
Hattest
ne?
du den Job dann schon? Also,
nee, genau. Ich habe dann 100 Blüten gerebelt. Und
das war damit, der Praktikumstag.
Genau, ja, übers Wochenende.
Also quasi damit
Er wollte testen, wie weit ich meine Nerven strapazieren kann. Wir haben übrigens einen sehr, sehr, sehr guten Weißburgunder, oder? Findest du den gut?
Ich finde ihn sehr, sehr lecker.
Aber die Gläser sind toll, oder? Also ich muss sagen, der Damage hat so tolle Gläser.
Nachdem ich heute schon 1 kaputt gemacht habe.
Ja, es gibt auch eine kleine Geschichte, die müssen wir gleich noch erzählen. und zwar, Thema,
Der Tag beginnt ja nicht mit dem Podcast.
Nee.
Heute ist Samstag zum Tag der Aufzeichnung und ich arbeite zwar bis spät in die Nacht, aber ich versuche auch am Samstag gerne mal bis zumindest 9 zu schlafen oder so. War also an diesem Tag
mindestens halb neun.
War an diesem Tag nicht möglich, denn meine Freundin kam vom Nachtdienst aus der Charité und hat mir einen ganz besonderen Gast mitgebracht, nämlich Anton, der bereits mit einer Weste und mit seiner typischen Lache vor der Tür stand. Mit
Pilzkorb.
Mit einem kleinen Pilzkorb. Und sagte so, du, heute gehen wir übrigens Pilze sammeln.
Also so ein zerknautes Gesicht habe ich schon lange nicht mehr gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber sehr sympathisch.
Ich war noch nicht bereit. Und ja. Lola auch nicht, oder? Lola war...
Oh doch, Lola war, also sie hat mich total herzlich begrüßt. Wir haben uns das erste Mal gedatet vor ein paar Wochen oder was bei mir?
Ja, Lola ist meine alte englische Bulldogge, die ich seit 7 Monaten habe. Nee, seit 3, 4 Monaten habe.
Jetzt liegt sie da ganz friedlich.
Und die ist morgens eigentlich mindestens 3 Stunden länger verknautscht als ich, aber die war ganz aufgeregt, dass du kommst. Und wir sind danach in den Wald gefahren, raus nach Brandenburg und haben Pilze gesammelt.
Also wir werden jetzt das nicht verraten, wo wir waren, oder?
Nee. Brandenburg ist groß.
Brandenburg, also Nordbrandenburg.
Such doch selber, Mann.
Echt mal. wir geben nur einen Tipp, summt.
Ist das so? Ich habe keine Ahnung.
Das ist die andere Seite.
Viel Spaß. Ja, wir haben... Aber es war gar nicht mal so unerfolgreich. Ich meine, es ist jetzt fast Ende Oktober.
Ja, es ist langsam auch schon vorbei. Jetzt kamen auch die kühleren Nächte. Tatsächlich ist es so, dass jetzt mit den Steinpilzen geht das ja so, je nach Witterungsbedingungen, sage ich mal, so Ende August. Wir haben relativ wenig Sommersteinpilze tatsächlich hier.
Ja.
Das geht so Ende August, Anfang September geht's los, je nachdem, wie viel Regen fällt. Und dann so bis in den Oktober rein, sage ich mal. Also jetzt ist wirklich der Zenit erreicht. So Steinpilz jetzt zu finden im Wachstum ist sehr schwer.
Aber ich meine, zum Tag der Ausstrahlung des Podcasts werdet ihr wahrscheinlich hoffentlich mit einem heißen Kakao
am Weihnachtsmann stehen.
Kleinen Ofen stehen, vermutlich nicht gasbetrieben, denn die sind bis dahin schon aus. Und werdet euren kleinen Kakao schlürfen und nicht mehr über Pilze pflücken nachdenken.
Obwohl, ne, wir können ja im Winter, können wir ja noch zusammen jetzt quasi, wenn es ausgestrahlt wird, Austernpilze sammeln. Die brauchen ja Minusgrade, ich habe ja im Wald vorhin erzählt.
Stimmt.
Ohne Austernpilze.
Also aber
ohne
nur einmal Frost, so ein bisschen wie Rosenkohl,
nee,
oder?
Die kann man bis Ende Januar, bis Anfang Februar kann man die sammeln. Ja. Und die brauchen auch Frost. Ohne Frost kommen die gar nicht raus. Also quasi an den Stellen, wo wir heute waren.
Ja.
Wo wir diese Lungenseitlinge gefunden haben. Ne? Wo ja. Du gesagt hast, oh, also man muss sich vorstellen, der Tim war das erste Mal heute auch im Wald. Er hat sich benommen wie so ein kleines Mädchen. Ne? Also das ist ganz fürchterlich aufgeregt durch die Gegend gesprungen und hat mich tausendmal gefragt, welcher Pilz? Und tatsächlich hat er auch ein paar Lungenseitlinge gefunden, aber ja, Lungenseitlinge sind nicht
mit. Können wir auch ganz kurz sagen, was ich auch gefunden habe?
Du hast den größten Steinpilz gefunden, den ich in den letzten, ich würde sagen so, also 2, 3 Jahre auf jeden Fall.
Danke.
Also das hast du schon gut gemacht.
Dass wir den einfach einrahmen und vielleicht gucken, wie lange der haltbar ist, dass wir wirklich lange was davon haben.
Ja. Das rahmen wir jetzt in Gold ein, aber du weißt ja, in welchem Wald du warst, ne?
Ist richtig. Ich habe wirklich keine Ahnung. Tatsache ist aber, es geht ja hier im Podcast auch so ein bisschen darum, ich will auf jeden Fall labern mit meinen Gästen. Ich weiß, mit den Gästen, die ich hier einlade, mit denen verstehe ich mich gut. Ich weiß, ich kann mir die ganze Mal schnacken als Freund, aber auch als Kollege. Und ich glaube, für viele draußen ist natürlich dieser Weg, bei mir war es so, meine Eltern haben mir mein ganzes Leben lang gesagt, du kannst alles machen, was du willst, aber werd kein Gastronom. Die Gastronomie ist undankbar. Also alles, was du machen kannst, ist dir freigestellt, aber Gastronomie machst du auf gar keinen Fall, denn wer nichts wird, wird.
Wo kommst du mal her?
Aus Frankfurt.
Ah, okay. Das hat meine Eltern nie gesagt.
Nein? Wirklich nicht?
Nein.
Aber du wusstest, dass der Kochberuf kein einfacher ist.
Nee, natürlich nicht, aber ich finde, das Arbeiten mit Menschen ist, glaube ich, das...
Moment. Das Arbeiten mit Menschen, da fallen mir gerade 20.000 Berufe ein, aber ganz bestimmt nicht der Koch, weil der Koch ist das sozial unfähig.
20.000, nimm mal 3.
Weiß ich nicht. Krankenpflege, Kindergärtner oder auch Lehrer. Also,
aber nicht mit toten Menschen, bitte.
Warte ganz kurz. Worauf ich hinaus will, ist, der Koch ist ein so sozial wirklich unfähiges Geschöpf eigentlich. Der lebt zu Zeiten, wo normale Menschen nicht aufstehen und schlafen gehen. Der versteckt sich oftmals in der Küche. Viele gehen nicht in die Öffentlichkeit. Ich meine, wir sind eine Ausnahme, finde ich, von der Extrovertiertheit.
Man muss mutig sein, auf jeden Fall.
Wie viele Köche hast du kennengelernt in deinem Leben, wo du weißt, die werden auch ihr Leben lang in der Küche stehen und die sind auch froh darum, dass sie nicht unbedingt an normalen Leben tagtäglich teilnehmen?
Ja, ich weiß, was du meinst. Sie sind ja auch nicht alle so. Also, ich weiß, was du meinst auf jeden Fall. Also, viele Leute verschwinden in der Unscheinbarkeit, sag ich mal. Ja? Also, viele Leute machen den Beruf einfach aus Druck oder aus finanziellen Nöten oder ich weiß, also bei mir war es so, Also um darauf zurückzukommen zu meinen Gedanken von vorhin, wie ich dann zum Koch geworden bin. Ich bin ja Koch geworden. Wie gesagt, gelbe Seiten, Schlagwort gelbe Seiten, angerufen, bumm, eingestellt. Ich bin ja mit null Passion rangegangen. Also ich war ja nicht derjenige, der gesagt hat, ich muss unbedingt Koch werden. Das war für mich überhaupt irgendwie nur so ein Thema, Hauptsache weg von zu Hause. Hm. Und dann.
Wie alt warst du?
16.
16.
Genau. Mhm. Und dann, ich war auch ein ganz schrecklicher Lehrling. Das weiß ich noch, wir waren ja 6 Lehrlinge an der Zahl, was relativ viel ist für so einen kleinen Betrieb. Mhm. Also ich glaube, das wie viel Zimmer? 18 Zimmer, 19 Zimmer oder so. Also mehr hat das Hotel nicht. Also damalige Zahl, ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Ist auch schon länger her. Da gab es auch so ein Ranking, so eine Competition zwischen den Lehrlingen. Wer ist der Beste?
Das hatten wir alle. Das ist aber
fürchterlich.
Das ist aber diese Competition zwischen Köchin generell, finde ich, dass du immer so einen leichten Druck hast. Dass du immer guckst, was macht der andere.
Und du hast es ja auch schon gesagt, die meisten kommen ja erstmal in die Patisserie. Garde-Manger, Patisserie.
Oder Frühstück.
Oder wenn, also nee, bei uns kam Frühstück, kam nur die Scheiße gebaut haben.
Ja. Ich war ein halbes Jahr im Frühstück.
Ah, dann hast du sehr viel Scheiße gebaut, glaube ich.
Es war tatsächlich einfach Not am Mann.
Nee, ich glaube, ich kenne ja Tim, wie gesagt, erst seit ein paar Wochen, aber ich glaube, Tim hat immer so eine große Fresse gehabt, weil er auch schon ein bisschen älter war und hat immer gedacht, so, er ist jetzt der große Macker und dann hat er mal eine.
Tatsächlich.
Und dann hat er so ein bisschen polarisiert, dann haben gesagt, pass auf, du kommst erstmal in die Frühstück ein paar Wochen, machst erstmal Spiegelei. Wobei ich sagen muss, ich war tatsächlich in der Zeit, wo Tim dort gelernt hat, nee, danach schon auch, ne? Nee, das war vor deiner Zeit, oder? Wo ich,
vor meiner Zeit, ja.
Vor deiner Zeit, ja. Villa Kennedy, das waren die besten Spiegeleier und Rühreier, die ich hier hatte. Also die Eierspeisen, die waren schon wirklich sehr gut. Und ich war wirklich ein schlechter Lehrling und habe es auch am Anfang gar nicht gepeilt. Warum? Also ich habe da einfach vor mir hergelebt. Und erst nach meiner Lehre, als ich dann nach Österreich gegangen bin, hat es bei mir irgendwie Klick gemacht, tatsächlich. Ja.
Was hast du da gemacht?
Und zwar war auch eine super lustige Geschichte. Ich hatte ihn ausgelernt, auch relativ gut abgeschlossen und dann waren die Erfolgschancen auf gutes Gehalt auf Usedom relativ schlecht. Also man muss sich vorstellen, zur damaligen Zeit hast du bekommen so, weiß ich nicht, was waren das, 1300 Euro netto oder sowas? Also es war
als ausgelernter Koch.
Als ausgelernter Koch, genau. Und die Wohnung hat aber mindestens 700 gekostet. Ne? Also es ist ja, gibst du die Hälfte aus für die Wohnung. Also total unrentabel.
Das ist heute noch ganz genauso übrigens.
Und das will ich auch mal kritisieren. Machen wir beim zweiten Podcast, wenn wir darüber sprechen, wie das sein kann, dass das heutzutage noch der Fall ist. Egal. Das war auch eine super lustige Geschichte. Mhm. Dann war ich nach der Lehre, habe ich im Oasis Hotel angefangen. Mhm. Und der Patrick,
das klingt so ein bisschen wie eine Mischung aus Motel und Spielcasino.
Ganz extrem luxusorientiert. Das ist eine kleine Stadtvilla zwischen Heringsdorf und Albeck. Hotel Oasis, also die Zuhörer, kann man ja nachschauen. Ist ein wunderschönes Haus. Herr Kralle und Frau Hannemann, die tollsten Arbeitgeber, die ich je hatte, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ein Pärchen gewesen. Ich glaube, er war Dirigent. Und sie war Opernsängerin und die haben dann irgendwann mal das Hotel Oasis übernommen und ich durfte dort arbeiten. Und das war wirklich eine total tolle Arbeitsatmosphäre.
Du bist ja als Jungkoch eingestiegen.
Genau, direkt an der Lehre, wo ich da übernommen. Ja. Und das ist aber saisonbedingt. Also es hat nur im Sommer auf und im Winter macht es zu. Mhm. Ne? Und im Zuge dessen bin ich dann mit Patrick gesagt, was machen wir jetzt im Winter? Mhm. Ich will ja Geld verdienen. Und sagt, oh komm, ich nehme mich mit, fahren wir nach Österreich.
Ja.
Ohne Job. Ich bin einfach einen Koffer gepackt, den ich hatte damals. Und bin mit Patrick nach Österreich gefahren, nach Lech am Arlberg.
Das ist schon fast so eine romantische Vorstellung, finde ich, wenn du darüber nachdenkst.
Das kannst du heute nicht mehr machen.
Das geht schon.
Ja, aber es ist mutig. Das ist sehr mutig.
Ja.
Also entweder man ist total dumm und naiv, so
und ich kenne genau dieses Gefühl in dem Moment, wenn du es selber machen musst. Das klingt jetzt in der Nacherzählung sehr romantisch, aber wenn du es aber selber drinsteckst, hast du kein Geld. Weiß nicht, wo du morgen was
zum Schlafen zu fressen. Also Schulden auch. Schulden, gar nichts. Ne?
Absolut.
Völlig am Ende.
Ja.
Denkst du, ein Kochberuf ist ja, also heutzutage ist es ja ein bisschen gestiegen durch Social Media. Durch Fernsehköche ist es ja so ein bisschen sozusagen ein anerkannter Beruf. Aber früher, als ein Koch, da warst du Abschaum.
Na gut, ich meine, so alt bist du jetzt auch nicht, ne? Aber es waren so.
Es ging aber rasant.
Das stimmt. Es war so 2005er oder sowas.
2006.
Wo dann quasi Jamie Oliver in den 90ern schon angefangen hat und dann ging es richtig ab. Und alle wollten irgendwie Koch werden, haben es aber doch nicht geschafft, weil es nicht so schön war wie im Fernsehen immer dargestellt.
Ja,
und das heißt, die früher ein hartes Regiment gefahren sind, sprich die, die auch mal Pfannen geschmissen haben, die dich beleidigt haben, die dich fertig gemacht, gestriezt haben, die sterben langsam aus, muss man einfach so sagen.
Ja, absolut.
Die du vielleicht noch erfahren hast am Anfang, die sterben langsam aus, da hat jeder von uns, glaube ich, noch ein bisschen damit erfahren. Mhm. Ich glaube, dass die Neuen, die jetzt nachkommen, die werden das gar nicht mehr mitbekommen, was Gastronomie früher bedeutet hat. Wenn du dir den fucking Finger schneidest, dann hast du den Finger abzubinden und machst den Service fertig.
Das war zum, du sagst es gerade mit dem Finger.
Ja.
Beste Beispiel, zweites Lehrjahr, Silvesternacht, stand Erik Lapski. Stand in der Spüle, hat die Messer poliert.
Du sagst es so, als ob man ihn kennen müsste.
Nee, muss man nicht kennen, aber, aber ich würde es mal sagen, falls das mal hört, irgendwann mal, ich habe das seit 15 Jahren nicht gesehen oder 20 Jahren, und stand in der Spüle, hat seine Messesau gemacht und wir hatten so einen Stress gehabt. Ich war damals auf dem Gartenmanger, werde ich nicht vergessen. Schmießig.
Der Gartenmanger ist, kurz zur Erklärung, das ist der Posten für Salate, für kalte Speisen.
Vorbereitet für ein Saucier. Genau. Fleischputzen, Fischputzen, Fisch nicht, aber Fleischputzen auf jeden Fall. Und dann schmiss ich die Schüssel so in die Abwäsche und habe meinen Arm so zurückgezogen. Und in dem Moment hat er sein Messer also quasi beim Polieren, beim Sauermachen vorgezogen. Mhm. Und ich bin volle Kanne. Hier siehst du die Narbe, guck dir die Narbe an. Dann stich er mir in die Hauptarterie hier.
Also das ging quasi einmal am Unterarm entlang.
Genau. Mhm. Und auf einmal, ich war so unter Stress, hab's gar nicht gemerkt. Mhm. Und dann bin dann zurück auf meinen Posten und alle gucken mich an. Was ist denn los mit dir? Ich so, was denn? Ich drehe mich um und da lag eine riesen Buchlache hinter mir.
Ja, es klingt grausamer, als es im Moment ist. Ich kenne das mit Verbrennungen und sowas.
Wahnsinn.
Du merkst es immer erst danach.
Wahnsinn. Ja. Du merkst es erst irgendwie ein paar Sekunden später.
Weil du hast einmal, ich weiß genau, der Chef steht einmal vor dir und du sagst irgendwas, das heiß, lässt es fallen. Das machst du nur ein einziges Mal.
Ja.
Danach machst du es nie wieder. Das heißt, du verbrennst dir lieber die Flossen,
ja.
als dass du irgendwas fallen lässt.
Ja. Also das ist, also war der Wahnsinn. Und dann stand ich da, irgendwie, weiß ich nicht, was war, 19 Uhr oder so? Also quasi, 18 Uhr, kurz vorm Service, Silvesternacht.
Die wichtigste. Ich finde, das ist ein gespannender Gedanke, weil das ist ja für viele diese Welt von Kochen und auf die, die das kennen tagtäglich und die das gar nicht kennen, die sagen, das ist ja grausam, was ihr da macht.
Wahnsinn.
Aber in welchem Moment kommt dieser Moment, wo du quasi von diesem Normalo-Denken, wo es immer noch grausam ist, wo du sagst, nee, scheiß drauf, ich lass das jetzt nicht fallen, ich verbrenne mir die Flossen.
Nein.
Wann ist dieser Moment?
Nein, Quatsch, aber ich guck drauf auf meinen Arm und ich so, scheiße, ich muss ins Krankenhaus. Ich hab so einen Selbstschutz. Hm. Also, weiß nicht, ob das jemand kennt, wenn man so peilt, in dem Moment, oh, man hat wirklich eine schwere Verletzung. Ich weiß nicht, kennst du das?
Ja, aber es war ja erst später bei dir.
Als ich es gesehen habe und meine Unterarm war blutüberströmt.
Das ist natürlich ein Extrembeispiel.
Da habe ich gedacht, so, vielleicht
soll ich mal einen Arzt angucken. Mal zumindest rüberschauen.
Das war zu viel. Und das Lustige war, draußen war damals ein Schneesturm par excellence.
Ja.
Es war ein wahnsinniger Schneesturm. Mhm. Und das nächste Krankenhaus, wo sie ist Wolgast. Also Wolgast ist aber auch 50 Kilometer entfernt. Mhm. Notarzt zu rufen macht ja keinen Sinn, weil die sind ja genauso schnell sind wir ins Auto gestiegen, so ein Verband rum, ne? Alles so Press, wie heißt das nochmal? Pressverband.
Ja.
Pressverband rum und dann
Druckverband.
Weiß ich noch, und dann war, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, aber ich glaube Steffi hieß sie. Und sie fuhr mich mit dem Privatauto. Ja,
ist Steffi auch eine Köchin gewesen?
Nee, oder? Die war im Service.
Ah ja.
Ja.
Also schon zwei Leute, die ausgefallen sind.
Genau.
Kündigung gleich danach bekommen?
Nee. Und ich wurde gefeiert sogar.
Was?
Ich kam zurück. Ich wurde als Held gefeiert, dass ich nach dem Krankenhausbesuch nach 2 Stunden wieder zurückkam. Ich musste nicht arbeiten.
Aber da sieht man schon diese Verkehrtheit in dieser Welt, dass Wahnsinn. Sie quasi einen auf Heldentum machen, weil man mit einer Verletzung wieder zurückkehrt, wie ein Soldat, der angeschossen worden ist.
Und du kennst es ja auch von der Kennedy, man muss ja Appell stehen, damals auf Silvestermenü, da mussten alle Köche raus und müssen sich hinstellen. Ja, alle
jeden
noch
Sonntag?
Nochmal umziehen sogar noch, ne? Also die,
ja, da war nichts drauf sein.
Dann waren die gebügelten Kochjacken noch mit einem Namensschild und so, die wurden nur einmal ausgepackt im Jahr.
Das so war schlimm, genau. War es bei uns nicht mehr, aber ich habe von diesen alten Einrichtungen gehört. Wir mussten nur am Sonntag draußen stehen mit Hut und so. Aber es ging eigentlich noch. Doch nun etwas Werbung. Leute, wer mir auf Instagram und TikTok folgt, der weiß, dass ich ein großer Fan der Follow-Food-Produkte bin. Follow-Food gibt im Slogan raus, was wir essen, verändert die Welt. Und machen nachhaltige Fischerei und nachhaltige Agrarwirtschaft zum Thema direkt bei uns im Supermarkt. Heute möchte ich mit euch explizit über den neuen Bio-Kaffee von Follow-Food sprechen, den ihr bereits jetzt bei Rewe online bestellen könnt. Und dabei geht es primär gar nicht um den fantastischen Geschmack des Kaffees. Denn das wirklich Besondere ist, dass ihr mit jedem Kauf des Kaffees aktiv die Kaffeekooperative in Chiapas, Mexiko unterstützt. Damit fördert ihr automatisch den ökologischen und nachhaltigen
Weinanbau, faire Bezahlung und langfristige Kooperation mit den mexikanischen KleinbäuerInnen. Und Leute, ich sag mal so, ich trinke wirklich viel Kaffee und vermutlich so viel Kaffee, dass einer oder eine von denen vermutlich ein kleines Foto von mir in der Brieftasche hat. Und da sollte man doch wirklich ein bisschen anfangen zu schauen, dass man mit seinen Einkäufen noch was bewegt und ein wunderbares Produkt unterstützt. Also ab jetzt auf Rewe Online den Kaffee von Follow Food bestellen und Gutes tun. Und wenn ihr schon dabei seid und euren Einkaufskorb füllt, dann schaut doch auch mal bei den anderen Produkten von Follow Food vorbei. Ich bin nämlich ein Riesenfan vom Seafood. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören des Podcasts. Werbung Ende.
Und du bist dann nach Österreich gegangen in die Saisonarbeit?
Genau, ja. Und zwar meine erste, ohne Arbeitsvertrag einfach mitgefahren. Und Patrick sagt zu mir, kein Problem, da finden wir schon einen Job. Die brauchen genug Leute. Und da habe ich in Lech am Arlberg, mit Abstand eine der elitärsten, glaube ich, Hochburgen für, wie soll ich sagen, Bonsen, oder? Kann man Bonsen sagen?
Ich kann es von mir aus sagen, was ja, echt ist.
Bonsen.
Lutscher.
Also,
Blender.
Kleine
ist schon alles Blender da draußen.
Das ist mit zu viel Geld. Oh, Entschuldigung.
Das könnte man vielleicht raus. Vielleicht muss das gepiepst werden. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, da müssen wir vielleicht piepsen.
Das müssen wir piepsen. Das piepsen wir auch. Und da kam ich da an. Es war eine unreale Welt.
Und bevor wir jetzt weitergehen mit deiner Lebensgeschichte, die ich bis jetzt persönlich extrem spannend finde, weil ich liebe es gerne von KollegInnen zu hören, wie die quasi gelebt haben, was sie gearbeitet haben. Ich habe vorhin in deinen Kühlschrank reingeguckt und du hast heute auch schon über meinen kritisiert. Also, aber also, warte, wir wollen
nicht. Guck mal, ich darf nicht mal was sagen.
Ich habe noch nicht die Frage gestellt, okay? Und die Frage ist:
Shrimply the best.
Jetzt für mich, wo ich deinen Kühlschrank gesehen habe, welche drei Zutaten?
Ja.
Würdest du sagen, müssen bei dir immer da sein? Das sind Sachen, die müssen immer da sein.
Butter, Parmesan, Eier.
Danke sehr. Das ist ohne Scheiß. Ich würde auch sofort Parmesan sagen, damit kann ich so viel machen. Pasta, babababa.
Butter. Okay, Olivenöl, Butter.
Olivenöl ist nicht im Kühlschrank.
50-50?
Nicht im Kühlschrank.
Nein, im Kühlschrank, okay. Dann ist auf jeden Fall Butter, Parmesan und Eier.
Ich bin gespannt, was die nächsten Menschen da draußen antworten. Also die nächsten Gäste hier antworten, weil das ist jetzt eine Antwort, mit der ich zu 100% mitgehen will. Ich würde vielleicht noch Eier am Ende austauschen mit Speck beispielsweise.
Fleisch bin ich ganz vorsichtig. Esse ich tatsächlich nicht so viel.
Was verrückt ist, weil die russische Küche und du
hast... Ich war ja bei dir auch am Kühlschrank und habe oben mit Papier abgedeckten Pancetta gesehen.
Nee, nicht
Pancetta. Guanciale?
Guanciale. Das ist bei mir immer, aber ein Riesenstück. Wann hast du denn Zeit gehabt, meinen Kühlschrank zu durchsuchen?
Also, gewitzige Geschichte. Also, der Tim ist ja ein bisschen paranoid. Wir hatten tatsächlich nach dem Waldbesuch hat er eine Zecke gehabt am Hals und schlug so um sich.
Während der Fahrt. Ich musste Auto fahren.
Und er hatte tatsächlich eine große Zecke in der Hand. Und danach war er so ein bisschen komisch unterwegs. Da hatte er so ein bisschen Angst, glaube ich. Und weil er ist ja so ein Frankfurter Stadtkind, würde ich jetzt sagen, oder?
Nee, stimmt überhaupt nicht. Ich bin eigentlich in der Bergstraße aufgewachsen.
Auf jeden Fall seine erste Zecke.
Ja, tatsächlich.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann kamen wir zu ihm nach Hause und also in die eine Wohnung sozusagen. Und dann musst du erst mal ausziehen und zu kontrollieren. Macht man aber so. Wenn man in den Wald geht, Leute, wirklich, das muss man machen. Also am besten die Socken in die Hose rein. Ab in den Wald.
Habe ich auch gelernt.
Ja.
Sieht komisch aus.
Sieht scheiße aus.
Aber man fühlt sich auch direkt dazugehörig. Man denkt sofort, man ist einer von euch. Man
fühlt sich auch ein bisschen
sicher. Ich wollte sofort Waldmanns Heil rufen.
Waldmanns Heil ist aber ein Jagdspruch.
Ist ja egal.
Nein.
Ich habe mich gefühlt wie ihr.
Petri Heil.
Nee, du bist ja Angler. Also, da war schon ein bisschen See, aber...
Ja, das... Okay. Genau. Und dann hast du dich ausgezogen, komplett, also vor mir, splitterfasernackt.
Aber das mache ich recht schnell.
Ja, und hat sie kontrolliert. Ich habe in der Rücken natürlich auch abgetastet.
Ja. Da haben wir gemeinsam...
Und in der Zeit habe ich in den Kühlschrank geschaut und habe gedacht, uiuiui...
Während du mich abgetastet hast?
Ja, also nebenbei. Und da ist ja uiuiuiui, da ist ja ganz schön was los da im Kühlschrank. Erstmal habe ich die Wäsche gefunden.
Die Wäsche?
Willst du mal sagen, was mit der Wäsche war eigentlich?
Also die Wohnung ist seit kurzem umfunktioniert und es ist nur noch ein Küchenstudio und für Gäste, die mich besuchen kommen, für Videodrehs oder für Aufzeichnungen. Heute sind wir jetzt beim Anton, weil Anton wohnt nicht weit davon. Und die Wohnung dient mir nur noch zum Drehen von Videos als Schnittraum, als Büro quasi. Und ich habe jetzt eine Woche lang, habe ich vergessen zurückzuschauen und es waren gerade Gäste da.
Und ich fragte dich sogar noch, sag mal, was das letzte Mal hier in der Wohnung? Er so, oh, Warum fragst du
das? Ja,
eine Woche her. Jeder weiß, der schon mal Wäsche gewaschen hat, eine Woche, das ist so.
Ist nicht so geil.
Das ist so wie so ein Atomschlag, ne, würde ich sagen.
Ich bin eigentlich sehr ordentlich, aber da ich halt jetzt gezwungen bin, immer hin und her zu reisen, mit keinem Umzug sind, ist es. Ich bin wirklich ein super penibler Mensch. Und das habe ich einfach vergessen. Aber es ist gut, das ist ein gutes Zeichen. Sprich, ich bin entspannter als sonst, was ja mein Ziel war vom Umzug. Ich bin rausgezogen, um entspannter zu werden, weil ich ständig verkopft bin und überall.
Habe ich auch morgen gar nicht gesehen.
Was meinst du?
Deine Entspanntheit.
Entschuldigung, muss ich mir kurz ein Brot reinstecken?
Ja, wir haben ja so ein paar Kaffeeschnittchen, die sind schon leider alle.
Oh Gott, mir runtergefallen.
Du hast Parmesan da.
Parmesan.
Du hast Eier da.
Aber Leute, einen gereiften Parmesan. Also jetzt, wir reden nicht über den Parmesan, den man im Supermarkt kaufen kann. Also maximum 3 Monate gereift und dann auseinandergekloppt und dann in diese Kanten da zusammengeschnitten. Ich rede über richtigen Parmesan. Also komplett gereiften Parmesan.
Du musst das den Leuten mehr erklären.
Der kristallisiert.
Wenn du quasi aus der Gastronomie kommst, dann hast du Händler, du weißt genau, mit dem du sprechen musst, um was herzubekommen. Es gibt jetzt den Grana Padano beispielsweise, es gibt den Parmesan, Parmigiano Reggiano, den du im Supermarkt bekommst, der auch völlig okay ist, finde ich. Der völlig okay ist. Aber du sprichst jetzt von Parmesan. Woran erkenne ich denn für deiner Meinung nach guten Parmesan?
Ist der Preis.
Wow. Also, wer bis jetzt noch nicht. Also wirklich, von Arroganz von Anton überzeugt war, der ist es jetzt. Ich mache nur Spaß, ich weiß, nein, was du meinst. Dann, klar, ja. Merkt man den Preis anhand eines guten Parmesans, weil er einfach lange lagert.
Ja.
Sprich, umso länger er lagert, umso höher sind die Kosten für den Erzeuger.
Absolut.
Und der muss es euch in Rechnung stellen, logischerweise.
Ja. Also aber
wo muss ich jetzt als Normalverbraucher hingehen, um geilen Parmesan zu kriegen?
Das kann ich dir gar nicht sagen, ehrlich gesagt. Also wir kriegen es halt direkt vom Direkterzeuger aus Italien.
Über das Restaurant, wo du arbeitest?
Ich arbeite ja gar nicht. Und das ist aber ein Freund von mir. Übrigens, davon abgesehen, wollte ich nochmal schöne Grüße bestellen ans Alma Mia in die Giesebrechtstraße in Schlottenburg. Die sind alles, was hier steht. Die tollen Antischocken, die Tomaten, die Zwiebeln, der Mortadella, alles kommt auch von von Alma Mia. Und tatsächlich hat.
Vielen Dank.
Ja, vielen Dank auch.
Danke sehr.
Und Michele, ein Freund von mir, der hat einen guten Draht nach Italien.
Mhm.
Und der besorgt das sozusagen über einen Händler, der, glaube ich, wer heißt der? Musik?
Ich habe es genauso gemacht. Also ich will erkennen, der italienische Zulieferer. Ja, ja. Und ich habe mir alles da abgezwackt.
Genau.
Also habe quasi gesagt, ich würde ganz gerne mehr haben.
Genau.
Wurde mehr geliefert, habe ich bezahlt. Mhm. Guanciale etc. kam direkt.
Mhm.
Hier in Berlin gibt es jetzt noch den Centro Italia. Die könntest du hier bestellen, wenn du selber keinen Zugang hast. Das ginge. Du kannst auch direkt hingehen und kaufen. Oder kannst auch da bestellen.
Ja.
Oder aber, ey, ohne Scheiß, wenn du ein italienisches Restaurant habt, wo ihr sehr gerne hingeht, wo ihr sagt, das ist euer italienisches Restaurant und ihr seid gut mit dem, dann fragt die Person, den Gastwirt, die Gastwirtin einfach, ob sie euch was mitbestellen würden.
Absolut.
Ja. Weil die haben die Zulieferer. Ja, ja, ja. Wenn es ein gescheiter italienisches, also wenn es ein gutes italienisches Konzept ist, dann verwenden die auch die Zutaten aus Italien.
Also wobei man sagen muss, du musst auch ganz ehrlich sein als Gastronom, wir sind ja beide Gastronomen, wir werden im weitesten Sinne, Gastronom sagt man ja erst zu Leuten, die in ein Restaurant haben oder etwaiges. Ja. Aber
Gastronomie,
es gibt natürlich auch sehr, sehr viele schwarze Schafe, über die gar nicht reden wollen. Aber
natürlich gibt es da draußen Schlabber Luigi.
Du kannst ja nicht zu jedem Italiener gehen, der wahrscheinlich dann auch irgendwie albanischer Herkunft ist und sagen so, ey, hast du mal Parmigiano Reggiano?
Ja.
Das geht natürlich nicht. Ne? Also das muss man auch, also man darf es ja nicht blenden lassen. Qualität, und das muss man ganz klar sagen, kriegt man nicht an jede Ecke. Das ist so. Du musst mir eigentlich die Frage stellen, wie erkennt man guten Parmesan?
Sehr gerne.
Wie erkennt man guten Parmesan?
Das habe ich dich gerade gefragt.
Soll ich dir mal zeigen? Soll ich mal was aufreißen?
Ich habe es schon gesehen, aber du kannst es.
Warte mal, hast du aber nicht probiert?
Ich hole doch mal kurz. Ich bin mir relativ sicher, dass uns gleich ein recht kantiger Brocken Parmesan erwarten wird, der eine recht kristalline Struktur aufweist. Ja. Und sobald er deine Zunge berührt, wird es anfangen zu bitzeln.
Das ist genau, was ich meine. Wenn man gereifter Käse, hat genau, was du gesagt hast, dieses Kristalline.
Sprich, wenn man jetzt ein Baby Bell hat oder ein Gouda, dann gibt es davon gar nichts mehr. Sprich, es reizt nicht die Zunge.
Das ist allein schon der Geruch, ja. Da merkt man schon.
Wow. Ja.
Das ist, also
ich kann ja einfach mal vielleicht ein Bild machen und das
posten wir. Ja, genau, mach da mal ein Bild, ja.
Das ist jetzt quasi einfach der Parmesan neben Antons Kopf. Komischerweise will er den Käse scharf stellen, aber dein Gesicht
ist super. Nicht. Das ist genau das Richtige. Das passt. So, wir haben jetzt ein Messer.
Ja.
So, jetzt schauen wir mal ein Stück ab hier. Und
weißt du, mein Chef früher, bei mir in der Villa Kennedy.
Eigentlich bricht man Parmesan, ja?
Genau, und der hat, der Parmesaner wurde im Ganzen geliefert bei uns.
Ja.
Und er hat sich gefreut wie ein kleines Kind, der Mann war Ende 40. Das ist und so er toll. Ist rumgesprungen wie ein kleines Kind und hat das Messer rausgeholt, er hat das Parmesanleib immer darauf bestanden, ihn höchstpersönlich zu öffnen. Und er hat die Dinger immer quasi gesnackt wie Kartoffelchips.
Das ist so lecker. Also ich finde das so gut.
Das knackt richtig beim Draufbeißen.
Das ist der Wahnsinn, ne?
Also das knackt beim Draufbeißen. Es ist wie eine Tony-Schokolade mit Salzkaramellstückchen drin.
Ja. Ohne Zucker.
Hammer. Mm. Wirklich gut. Mm. Bevor wir jetzt so weit abdriften in deinen Kühlschrank. Also Leute, Eier, Parmesan.
Mhm. Und du?
Und Butter.
Was hast du so?
Ich gehe damit.
Wirklich?
Ich würde nur Speck mit Eiern austauschen.
Gott, wir sind so gleich. Oh Gott.
Hör doch auf. Du bist, was mir sehr, sehr in Erinnerung geblieben ist, es gibt so verschiedene Wege, die man einschlagen kann als Koch. Man kann als Koch oder als Köchin kann man sich immer weiterbilden, man kann in die Patisserie gehen, man kann auf ein Kreuzfahrtschiff gehen, du kannst Saisonarbeit machen in Österreich, in der Schweiz, sehr gutes Geld verdienen.
Ja, absolut.
Weil es
ja.
auch, glaube ich, nicht ganz versteuert wird oder so, kann das sein?
Nee,
Das war Kreuzfahrt.
Das war nicht Kreuzfahrt, sondern Privatjacht.
Und damit sind wir schon beim Thema.
Beim Thema.
Das ja, wäre ja. ein Traum gewesen.
Ja,
das wäre ein Traum gewesen für reiche Menschen, als persönlicher Koch zu kochen, hat sich nie eingestellt. Ich habe einmal einen Kontakt gehabt übers Horvath, da hat er mir gemeint, die suchen Privatköche.
Ich glaube, das ist für jeden Koch der Traum, Privatkoch zu sein.
Exakt.
Ja.
So, also falls es Anfragen gibt für Köche und Köchin und wiederum zu privaten Personen, die sich das leisten können,
würden wir einfach
eine Plattform aufbauen für einen Austausch, eine Art Tinder für sehr reiche Menschen. Mit sehr ambitionierten KöchInnen da draußen. So, die Frage ist die, du hast es erlebt.
Ja.
Du warst Privatkoch auf einer Yacht.
Ja. Das war krass, ja.
So viele Fragen,
Wahnsinn. Also das war spektakulär wie, natürlich.
Lass uns einfach vorne anfangen. Wie bist du da rangekommen? Wie kamst du dazu?
Der Ferdl. Ich war in der Hospizalm, also ich habe nach der ganzen Geschichte in Österreich da, ich war dann ein paar Saison in Lech und dann war ich nach Kärnten und wieder zurück und irgendwann kam ich in der Hospizalm, in St. Christoph und super tolles Hotel, geführt von Adi Werner, eine alte Familie, altes Haus in Österreich, außerhalb der Grenzen bekannt, größte Weinkeller, glaube ich, von Großflaschen in ganz Europa, also die Hospizalm hat da einiges zu bieten. Und der Ferdl dort, ich glaube, er war auf dem Entremetier, Chef-Entremetier, ich war Chef-Garde-Manger.
Entremetier ist
Beilagen, Gemüsekocher, genau.
Pürees.
Genau, und er ist ein Vater geworden und fragte mich dann, hast du Lust, auf dem Boot zu arbeiten? Ich habe gesagt, na klar, Alter, ich weiß nicht, 21, 22, das war mega witzig, ja.
Wo warst du zu dem Zeitpunkt?
Also
in
der Hospizalm.
Ja, was war deine Position?
Chef Garde-Manger. Ja. Und er war Chef Entremetier und er fragte mich dann, weil er Vater geworden ist, hast du Lust auf so einen Job? Und dann kam der Kapitän von der Yacht irgendwann mal vorbeigefahren aus Genua. Genua war der Stammhafen.
Aber nicht mit der Yacht, wahrscheinlich mit dem Auto, nehme ich an.
Er kam mit einem G36 ML. Das war wie ein Bilderbuch. Der stieg dann aus diesem riesen Auto aus und mit der Sonnenbrille so. Also das war ein Anblick.
Aber es war ja nur der Captain, das war jetzt nicht der Inhaber der Yacht.
Nur der Kapitän, ja. Der kam aus Rostock. Und dann hat er gesagt, wo kommst du denn
her? Ist ja genau deine Ecke.
In meine Ecke, genau. Und dann fand er es so cool, dass ich aus der gleichen Ecke komme und bist eingestellt. Boom, dann ging's los. Dann bin ich rübergefahren nach Genua, habe mir das Boot angeschaut. Man muss sich da vorstellen, so 60 Meter Privatjacht, das ist schon auf 3-4 Decks so, das ist schon relativ krass, ne? Weil so mit 22 Jahren kommst du da gerade raus und siehst sowas, das war erschlagend halt, ne? Das war wirklich was ganz Besonderes und ich war da Feuer und Flamme und habe den Job auch bekommen. Ja, und dann habe ich
diese. Können wir ganz kurz dieses Prozedere durchgehen, wie du diesen Job bekommen hast? Ich kenne es ja nur von. Weiß nicht.
Du willst auf diese ganzen schlechten Sachen hinaus, ne?
Nee, schon. Nee, gar nicht. Nee. Ich habe jetzt nur gerade Robert Geis vor mir, so ungefähr, der auf seiner Yacht sitzt und sagt: Ja, komm, bring mir noch mal ganz kurz den Koch.
Also, da ging es gar nicht um irgendwelche Einstellungskriterien.
Hast du die Person vorher getroffen, der das Ganze gehört?
Nein.
Nie getroffen. Das heißt, wer hat dich eingestellt?
Der Kapitän.
Ja. Der hat gesagt, du bist
der Richtige, komm vorbei. Dann bin ich dann nach Genua gefahren, Österreich.
Hast du Probe gekocht?
Nee, gar nicht.
Auch nicht?
Auch nicht, nee, gar nichts.
Die hatten wirklich Not am Mann.
Nee, ich war einfach gut.
Aber die wissen nicht, wie gut du bist, wenn du nicht kochst.
Also wenn irgendein Kapitän zu Adi Werner geht, Mhm. Und jetzt sag auch mal, Adi Werner ist sozusagen der Zenit der Hochkultur in Österreich. Mhm. Wer da hingeht und fragt mal, wie ist denn der Bua? Ist der gut oder nicht? Mhm. Dann sagen die, der ist super. Und dann nimmst du den.
Ne? Ja, ich weiß nicht, ob das heute noch ausreichen wird. Also nehmen wir an, ich bin Yachtbesitzer. Und ja. Ich reise jetzt mit dir die nächsten Monate um die Welt.
Ja.
Dann will ich da zumindest einmal gekostet haben, was du so kochst, bevor du mir hier.
Hat er denn, als er so das erste Mal kam? Hat
ein Dinkelbrot servierst und denkst, du müsstest da, keine Ahnung, eine Haferkrütze drauf
schmieren. Was meinst du, was ich gekocht habe für ihn das erste Mal? Jetzt rate mal, wir hatten das Thema schon heute. Wir haben schon, ja, wir, das fängt mit B an.
Ja, du hast ihm ganz einfach eine Bruschetta gemacht.
Nee.
Du hast ihm.
Ganz kalt.
Brot mit Ei.
Nein.
Mit B?
Ja. Ah. Denk mal an Fisch. Suppe.
Oh, du hast wirklich eine Bouillabaisse gemacht?
Ja, ich habe eine Suppe Bouillabaisse gekocht.
Tatsächlich?
Tatsächlich, ja. Das war das erste, das war total witzig. Ich wollte in Genua einkaufen.
Lass uns mal ganz kurz, denn ich habe mir hier so ein paar Fragen vorbereitet, ne? Und die möchte ich ganz gerne, damit die ZuschauerInnen auch wirklich was mitnehmen, Zuhörer bis jetzt, dass sie was mitnehmen. Und jetzt habe ich hier eine Frage, die schnell rein mit einem kleinen Jingle.
Das lässt du mich gar nicht ausreden.
Düm. Nein, das wird unterbrochen, weil hier kommt jetzt eigentlich ein Jingle, der vielleicht noch nicht fertig ist, aber stell dir mal vor, jetzt ein Jingle.
Die Spezialität des Hauses.
Die Frage ist, die soll ein Rezept mitnehmen, wenn sie nach Hause gehen. Und ich möchte, dass du den ZuhörerInnen da draußen ein Rezept mitgibst. Und ich finde Bouillabaisse.
Das ist zu komplex.
Das ist zu komplex?
Ja, total.
Aber kannst du ganz kurz umreißen, um welche Zutaten es hierbei geht? Im Schnelldurchlauf. Mach einen Schnelldurchlauf.
Also eine klassische Bouillabaisse besteht aus Felsenfischen. Das ist meistens immer der Fang des Tages. Diese ganz kleinen, da ist noch Drachenkopf dabei. Vor allem
Edelfische, finde ich.
Ja, ja, ganz, also viele kleine Edelfische. Also da ist alles irgendwie mit bei, was gerade gefangen wurde. Mhm. Es geht nicht darum, was für Fische schlussendlich, sondern es geht darum, wie man sie verarbeitet. Mhm. Und das ist natürlich eine ganz ruppige Geschichte eigentlich. Also ich war ja auch oft auf Sardinien oder Sizilien, Korsika. Zum Beispiel Bonifacio, einer der schönsten Städte Europas, sage ich bis heute. Und da standen die Fischer dort und haben alles in einen Topf geschmissen und haben es einfach verkocht halt. Mit Innereien, alles, mit Chiem, das war scheißegal. Heutzutage eigentlich in der klassischen französischen
Küche. Hast du die französisch gekocht damals für den?
Ja, ja, Chiem raus, gewässert, stundenlang und so. Und dann geklärt, mit Zander, habe ich noch Zanderfilet gekauft.
Sprich, du hast eine Fischbrühe gezogen, hast es mit Eiweiß geklärt, mit Eiweiß, damit die Trübstoffe rausgehen.
Ja, genau. Ja. Hab's nochmal tomatisiert mit klarem Tomatensaft. Und dann, also das war wirklich so auf...
Damit sie nicht rot wird, sondern damit sie weiß bleibt, hast du sie quasi geklärt mit Tomatensaft.
Genau,
die Tomatenessenz findet ihr bei mir...
Beim nächsten Mal.
Ja.
Ja. Und er kam auch relativ spät. Ne? Und ich glaube, was war das? Das war total... Das war auch
lass uns ganz kurz diese Bouillabaisse irgendwie zu Ende führen. Das heißt, du hast eine Brühe gezogen aus dem Fisch.
Also klassisch ist einfach relativ easy.
Ja.
Man macht einen Ansatz aus Olivenöl, Zwiebeln.
Ja.
Auch kein Gemüse dazu. Das ist größter Fehler, Gemüse dazu zu geben. Mhm. Einfach Zwiebelansatz, Aromaten dazu, nach Beliebt, Lorbeer, vielleicht ein bisschen Fenchel, Thymian, genau, ja. Knoblauch. Man röstet alles an. Dann kommen die Karkassen dazu, also die ganzen Fische. Da kommt Wasser dazu und im Prinzip nur entweder frische Tomaten oder eine Dose Tomaten.
Ja.
Und das kocht man auf.
Ja.
Und das lässt man durch die Flotte Lotte.
Safran?
Nee, bin ich kein
großer Nein?
Nein,
ich liebe es.
Machst du?
Ja, mach ich sehr gerne.
Überhaupt kein Safran.
Wirklich nicht? Persönlich jetzt?
Nee, überhaupt nicht.
Ah.
Es ist auch, also welcher Fischer auf Korsika oder Italien macht Safran in seine Bouillabaisse? Das ist ja Bullshit. Das ist ja genau dieses Elitäre, wo du gelernt hast.
Naja, nee, aber du musst ja wissen, wo die Handelsströme langkamen. Und ich finde, diese Ländereien, die waren immer schon vernetzt und kamen daran an diese ganzen Stoffe. Ich glaube, daher kommt das. Auch die Franzosen, die haben das damals schon implementiert in die
Wo kommt denn die Bouillabaisse her?
Ich dachte, ich habe immer Nizza im Kopf.
Nizza?
Kann es sein?
Ich weiß es nicht.
Ich weiß auch nicht, aber Bouillabaisse ist französisch und ich glaube Nizza.
Dann müssen unsere Zuhörer da auch so nachschlagen.
Ja, schreibt uns einfach, es gibt keine Kommentare, ihr könnt euch aber persönlich erreichen. Einfach an @Anton Dinkel auf Instagram. Schreibt mir ganz kurz.
Schreibt doch mal, welche Zutaten gehören in die klassische Bouillabaisse. Also ich sag mal, um das mal abzu... Also es gibt keine... Beim Kochen gibt es keine Regeln. jeder macht so, wie er, also es war auch damals, all diese ganzen, es ist auch eine Gefühlsfrage, Emotion. Essen ist immer Emotion, meiner Meinung nach. Ich mache zum Beispiel, heute koche ich eine Bouillabaisse so und morgen koche ich eine Bouillabaisse so. Also ich habe da keinen Leitfaden in dem Sinne, wo ich sage, so das und das und das und das kommt rein. Im Prinzip ist es eine Fischsuppe.
Das lernt man aber meistens erst im Laufe seiner Ausbildung, dass man nicht immer nach Rezept kocht.
Ja.
Sondern dass man sagt, okay, ich habe die Grundbausteine, mit denen kann ich arbeiten.
Genau.
So geht ein Grundsud A, B, C.
Ja,
und
ja.
Dann addiere ich, weiß ich nicht, D, E, F. Um jetzt ein bisschen wieder zurückzukommen von diesem Gastro-Schnack. Du hast jetzt angeheuert.
Ja.
Und du hast deinen ersten Tag gehabt.
Ja.
Und die haben dich einfach eingestellt, du hast eine Bouillabaisse gekocht.
Ja, die, und dann kam der also darf man den Namen nennen eigentlich?
Von wem?
Von dem Chef.
Na klar, hau raus.
Das war der Christian Baha.
Grüße
gehen raus. Also ich habe ihn trotzdem lieb, obwohl es dann schlussendlich nicht so gut auseinandergegangen ist, aber egal. Und Christian Baha kam dann, es war mitten in der Nacht, weiß ich noch, ich habe dann wirklich um 23, 24 Uhr, 1 Uhr kam der an, ist da vorgefahren und dann hat er die Suppe gegessen und kam dann rein in die Küche und gesagt so, das war 2 Sterne. Das war der Ritterschlag für mich. Und in dem Moment war ich mit ihm wie Freund.
Und Moment, er war der Inhaber der Yacht.
Genau, er war der Besitzer.
Und er kam nachts?
Nachts kam der von Saint-Tropez, kam der mit Auto nach Genua gefahren und ist dann quasi eingestiegen und ich habe ihm die Bouillabaisse serviert. Und der hat dann die natürlich gegessen.
Das klang so, als ob er die noch quasi, Schatz, guck mal bitte im Ofen, habe ich was zu essen hingestellt, und mach die bitte selber warm.
Nein.
Nee, du hast sie, also er kam an.
Er kam an.
Erster Tag.
Mit seiner Frau Steffi Graf.
Ja.
Also nicht die Tennisspielerin, sondern die Leichtathletin. Also eine der bekanntesten Leichtathletinnen in Österreich heißt Steffi Graf.
Ja.
Und die kamen beide an. Mhm. Und die durften dann diese Suppe essen. Durften, das hat sich auch so dumm an.
Nee, ist ja, ja.
Und da kam dann nach 30 Minuten kam er in die Küche rein und hat gesagt so, Anton, das war 2 Sterne.
Aber er wusste schon, wie du heißt.
Nee, natürlich. Also so sind die, also die bereiten sich ja schon vor. Also die wissen schon, wer deren Yacht kocht. Mhm. Also du musst dir vorstellen, die Yacht ist ja komplett ausgestattet. Da hängen ja Gemälde drin und das ist ja wirklich, also wir sprechen ja über wirklich, wirklich extrem elitären Raum.
Wie viele Personen wartet dort?
Ich glaube, also die Yacht
hat. Wechselt das immer?
Nee, das ist immer, die Besatzung ist gleich.
Ja.
Das sind immer, also ein Koch. Also ich war da Koch, Küchenchef, Einkäufer, alles. Dann gab es, also der Kapitän, dann war der First Mate, also der Stellvertreter vom Kapitän, das war der Milbert. Dann gab es 3 Deckhands, also die quasi das machen, einparken, ausparken, was man halt so macht auf der Yacht. Schrubbarbeiten, putzen, außen, innen und alles mögliche. Dann gab es 3 Stewardessen, die für das Gemeinwohl zuständig waren. Also zum Beispiel Reinigung von den Zimmern, Laundry, alles mögliche. Genau, und ich war halt der Koch dort. Und
du hast ja nicht nur für die gekocht, sondern auch für das Personal.
Das war auch eine Charterjacht tatsächlich.
Was heißt das?
Naja, das musst du dir vorstellen, der Christian, der war ja nur, ich glaube, was war es, 4 Wochen an Bord ungefähr, also in der Hochsaison. Die Saison geht ja bis von April bis, ich glaube, September und in der Zeit war er vielleicht 4 Wochen an Bord und in der anderen Zeit waren halt wirklich Leute dort, die sich das halt leisten konnten und gemietet haben. Es war so, musst du dir vorstellen.
Stell ich mir das vor, wie diese Limousinen, die manchmal in Köln und Berlin rumfahren, wenn Leute ihren Junggesellen
abschieben. Das ist wie schwarz und weiß. Also, wir wollen ja jetzt nicht mit Summen um die Gegend werfen, aber man muss sich vorstellen, so eine Yacht, so 60.
Nö, ich finde, wir können ruhig mit Summen was kostet
also,
sowas?
Es kostet ungefähr die Woche kalt, ohne Benzin, also ohne Sprit, ohne Verpflegung, ohne Kostenlogie, kostet die Yacht kalt ungefähr 60.000 bis 70.000 Euro pro Woche.
Wann war das?
Wann war das?
Also ist das schon wieder 10 Jahre her? Oder?
Ja, schon länger als, ja, aber jetzt das vielleicht ein bisschen, aber ungefähr so 100.000 Euro pro Woche.
Krank.
Ja, ja, das ist schon krass. Das ist schon krass.
Und die wurde quasi immer 4-wochenmäßig
Das war immer so, je nachdem, wer da war. Also es gab natürlich Charters, so zum Beispiel, die Mr. Halper, der war ein bisschen länger da, 4 Wochen oder so. Da waren wir dann in Cannes bei den Filmfestspielen, da war Boris Becker an Bord und Kanye West oder sowas. Ja, das war natürlich auch immer ganz witzig, wenn dann plötzlich dann Kanye West auf dem... Er hat übrigens Nudeln mit Tomatensoße gegessen.
Was hat er?
Nudeln mit Tomatensoße.
Nur?
Ja, ja. Und er hatte einen deutschen Security-Typen gehabt, also sein sein Hauptbeschützer oder nennt man das Beschützer? Nee. Also sein Security-Typ, der kam, das war der Hendrik, glaube ich, hieß er. Und der kam aus Berlin tatsächlich, ja. Ich glaube, der war auch von den Q-Security damals. Ich weiß es nicht genau.
Sagt mir gar nichts.
Ja, also Michael Kur ist einer der irgendwie so ein ehemaliger Kickboxer hier in Berlin. Ja. Der hat so einer der größten Security-Unternehmen und ich bin mir nicht sicher. Also ich weiß es nicht genau.
Gefährliches Halbwissen, genau.
Und genau, da war Boris Becker am Bord, Kane Rest, Aloy Black, Michael Douglas war ganz kurz, also Michael Douglas und
Christian Barr waren gute Freunde. Aber haben die dann einzeln das gechartert oder waren die nur zu Gast?
Manchmal zu Gast, manchmal gechartert, je nachdem halt. Also zum Beispiel Kane Rest war vor Eden, kennst du Eden Rock?
Nee.
In Rock ist sozusagen, in Cannes ist sozusagen das Place to be.
Okay.
Also so eine Halbinsel und da ist das teuerste und elitärste Hotel ever, was du gesehen hast. Also quasi Villa Kennedy mal 10.
Aber meine Wohnung ist ja in Wedding. Das ist ja quasi, also ich wohne ja in ärmlichen Verhältnissen.
Also wir transportieren aber nicht unsere Vergangenheit mit der Gegenwart. Also wir leben ja auch ganz anders und sehr einfach, ne, oder? Außer, ja, dass wir Parmesan hier vor uns haben, 36 Monate.
Der Mehrwert ist als mein Monatsgehalt, ist richtig. Jetzt ist aber die Frage, die du wurdest eingestellt vom Captain, aber die Chefs, für die du eigentlich gekocht hast, die variieren. Sprich, die waren immer wieder anders.
Mhm.
Nein?
Mhm.
Aber ich dachte, die sind nur 4 Wochen da. Wie lange warst du auf der Yacht insgesamt?
2 Jahre.
Du warst 2 Jahre auf dieser einen Yacht?
Ja, also mit, also saisonmäßig, ne?
Und dein Chef war der Captain?
Nein, mein Chef war Christian Baha.
Christian?
Baha, der Investmentbanker. Also vom Straßenpolizisten.
Und der hat die Yacht vermietet an andere Menschen?
Genau. War eine Charterjacht. Genau.
Okay.
Er war selber nur 4 Wochen an Bord.
Mhm.
Und hat dann sozusagen die Yacht noch, das, also diese Leute.
Das ist quasi ein Airbnb nur für sehr reiche Menschen.
Für sehr reiche Menschen, genau. Okay. Also okay, das ist, so kann man es sagen. Das ist wirklich, ja. Wenn man das genötige Kleingeld
Crazy.
Hat.
Crazy.
Und dann fährt man natürlich.
Das heißt, er hat dich ja verkauft.
Immer. Also ständig.
Das heißt, er meinte, hey, ihr wohnt hier gerne, die nächsten 4 Wochen kostet euch 70.000 die Woche.
Ja.
Und übrigens, Anton, könnt ihr Frühstück dazu buchen oder nicht.
Mhm.
Aber wahrscheinlich war es inklusive bei 70.000?
Nee.
Nee?
Nee.
Du warst
extra. Nee, ich war mit, klar.
Du warst ein Sell-Up?
Nee, nee. Die Lebensmittel schon.
Die Lebensmittel waren drin?
Nee, war nicht drin. Ich war schon drin, aber die Lebensmittel nicht.
Ah, die ging extra.
Also Benzin, Lebenkosten, alles, was.
Das kommt da oben drauf.
Das waren so Dinge, die waren nicht included, ja, tatsächlich, ja. Das war alles noch on top. Und das war ja natürlich, wenn man sich vorstellt, also so ein Hafenbesuch in Saint-Tropez mit 60 Meter kann man so zwischen 10.000 und 15.000 Euro pro Nacht rechnen.
Ja.
Nur, dass man mit der Yacht auch dort reinfahren darf. Ja, und da gibt es ja so einen elitären Laden, der heißt Lekay Club. Da möchten ja alle mit dem Buch sozusagen, mit dem Arsch, direkt vom Club anhalten und möchten dann aus der Yacht sozusagen in den Club direkt einsteigen. Und das hat nochmal extra gekostet.
Und du warst 21 Jahre alt?
Ja, 22.
Hast noch kein eigenes Restaurant geführt? Nee. Wahrscheinlich noch keinen eigenen Personalplan, noch kein eigenes Menü geschrieben, nee, etc.?
Naja, doch, in dem Fall schon, ja.
Also dann auf der Yacht?
Ja, genau.
Ja, aber du hast es vorher nicht gemacht.
Mm-mm.
Außer vielleicht deinen Posten kontrolliert, geguckt, dass alles da ist.
Das war mein erster Chef, meine erste Küchenchef-Position.
Und
ja.
Wie war der Anfang für dich? Also wie ging es dir da am Anfang?
Easy peasy.
Nee, gut, dann würde ich aber die nächste Frage stellen.
Ja.
Ja.
Also ich sag mal, ich wusste ja schon von Anfang an, im Zuge der Ausbildung, bei Schaman Frank, wir wurden ja wirklich auch hart rangenommen. Ich habe auch sehr, sehr, sehr viel gelernt. Es war nicht einfach, aber ich habe wirklich sehr viel mitgenommen. Und
auch viel geweint?
Sehr viel geweint. Vor allem im ersten Jahr habe ich sehr viel geweint tatsächlich. Und dann ist man natürlich auch so ein bisschen gerüstet und dann war eine Zeitung Österreich und man hat ein bisschen was gesehen und dann vor allem, das kommt ja auch mit der Situation. Guck mal, du musst dir vorstellen, landest du in Saint-Tropez, dann gehst du in diesen Hafen. Das ist ja, das ist ja ganz versteckt so ein bisschen. Warst du schon mal da in Saint-Tropez?
Natürlich nicht.
Okay. Und da gibt es ja nicht viel Fischerleute. Da gibt es ja, glaube ich, 3 Anbieter. Und da gab es
Stefan, das ist Pepe.
Ich weiß gar nicht, wie sie hießen. Keine Ahnung. Aber wir waren zwei Fischerdamen gewesen, tatsächlich, wo wir die Jahre davor mit Ferdel auch eingekauft haben. Und du kommst da rein, du hast diese Vielfalt an Lebensmitteln. Und Geld spielt keine Rolle. Verstehst du, was ich meine? Du gehst als junger Koch dahin.
Tatsächlich nicht, nein.
Und kannst alles kaufen, was du möchtest. Da gab es einen Typen, werde ich nie vergessen.
Moment, aber hast du dann die goldene American Express bekommen? Oder
nee, ich habe Bargeld bekommen. Bargeld? Ja, Bargeld. Es war Bargeld, 2000 Euro jeden Morgen habe ich bekommen vom Kapitän, geh einkaufen.
Der Captain hat dir 2000 Euro
gegeben? In Bar. Und ich hatte immer den Milbert bei mir. Das war auch der First Mate, also der Stellvertreter vom Captain. Und der hat mich mal begleitet. Und dann sind wir da. Also je nachdem, ob du im Hafen stehst oder ob du außerhalb stehst, ist es so, dass du mit einem Tenderboot rausfahren musst. Ne? Also Tenderboot, weißt du, was ein Tenderboot ist?
Nee, sag kurz.
Also ist das Beiboot. Ne?
Ja.
Vom
Schiff. Ihr wurde dann quasi zu Wasser gelassen. Ich habe gerade so ein Flutter-Karibik-Bild, wo dann quasi 20 starke Männer euch runtergelassen haben.
Entweder das war schon im Wasser oder es wurde mit einem Kran runtergelassen oder so.
Seht zu, dass ihr bei so einem Untergang wieder zurück seid, weil sonst fahren wir ohne euch
los. Aber meistens standen wir im Hafen drin und dann musst du einfach nur übers Pier laufen und dann gehst du aufs Land und dann hast du so wie in Frankreich, wer in Frankreich war, kennt diesen Beiwagen, ne, diesen Rollerwagen, den man so mit sich herzieht.
Ja, ein Hacken-Porsche.
Genau, Hacken-Porsche. Und da hatten wir zwei Stück, also ich hatte keinen, wir hatten zwei. Scheiße, ey. Tut mir leid. Und dann sind wir auf den Markt gelaufen. Und da muss ich dir vorstellen, da standen Leute, die haben, also ich weiß nicht, kann mich an einen Typen erinnern, der hat nur Artischocken verkauft. Mhm. Also geputzte Artischocken. Mhm. Da hat das Kilo gekostet, ich glaube, 80 Euro. Scheiße. 80 Euro das Kilo, geputzte Artischocken. Ja. Und dann hast du, nehme ich das und zwei, das. Also du kannst dir, das muss man dir vorstellen, man kommt aus dieser Blase heraus, dann wird man in sowas reingestoßen und hat plötzlich, also man ist vor, also das kann man sich als, also jeder Koch wünscht es, glaube ich.
Ja, das ist ein Bilderbucherlebnis, wenn du quasi, wie beim, früher gab es diesen, weiß nicht, ob du das gesehen hast, auf Super RTL gab es früher eine Show, das hieß Super Toys Club oder so, und dann durften die Kinder am Ende, wenn sie gewonnen haben, einmal durch den Toys R Us laufen und sich reinpacken, was sie wollen.
Genau, so war das, wie so ein All-You-Can-Eat, also das war Wahnsinn, Und da spielten auch Preise überhaupt keine Rolle. Also ich habe für einen Wolfsbarsch, ich weiß noch, handgeangelter Wolfsbarsch-Ludemeer aus der Bretagne,
ja.
180 Euro bezahlt pro Kilo.
Ja.
Ja, also es war, also natürlich sind die Preise angepasst an der Kundschaft, ne? Also es ist
aber war die Qualität auch dementsprechend?
Ach, Wahnsinn. Also ich habe niemals in meinem Leben, was guckst du denn so?
Ich musste aufstoßen. Aber danke, dass du mich auffahren lässt.
Das muss auch mal sein.
Ja, danke sehr. Okay. Das bist du damit taschen voll.
Wie auf dem Wiener Naschmarkt.
Sozusagen. Ja. Und da hast du 2000 Euro dann ausgegeben?
Meistens schon, ja. Und da gab es ja noch, jetzt ist es ja auch ein bisschen verjährt, da ist auch so eine kleine negative Geschichte.
Und negativ für wen?
Damals für die Leute, die es gebucht haben. Aber das spielt ja 500 Euro keine Rolle. Das war eine super witzige Geschichte. Der Ferdl, also quasi mein Vorgänger, der zwei Jahre vorher dort Küchenchef war, der sagt mir dann, in Saint-Tropez, geh doch mal zu den zwei Fischerdamen dort und dann machst du schon den Deal.
Was heißt das?
Das heißt, du musst dir vorstellen, das Budget ist Open-End. Also du kannst so viel Geld ausgeben, wie du möchtest.
Ja, du hast 2000 Euro.
Ja, manchmal auch 3, 4, je nachdem, wie viele Gäste an Bord sind. Mhm. Ne? Und dann gehst du zu den Fischerdamen und sagst als Beispiel, wie war das? Ich nehme jetzt 2 Kilo Nudeln mehr und 1 Kilo Miesmuscheln, 1 Kilo Vongole. Gesamtpreis 350 Euro. Und dann haben die immer 100 Euro raufgeschlagen, mindestens 100 Euro, meistens 150. Und 50 Euro packst du bei denen in die Trinkgeldkasse und 100 Euro steckst du dir selber ein. So war das. Das muss man ganz klar sagen. Aber so läuft das halt. Ne? So läuft das Geschäft.
Du bist täglich einkaufen gegangen.
Ja, ich bin täglich einkaufen
gewesen. Das heißt, es hat sich ja entsprechend Bargeld angehäuft.
Ja, das darf man, glaube ich, darf man das so sagen? Ist schon verjährt, oder?
Ich glaube nicht, dass
10 Jahre.
Alle diese Personen.
Ja, 10 Jahre. Noch 10 Jahre, oder? Ja, dann ist doch scheißegal.
Ja.
Nee, aber ja, das war halt, das hat sich gelohnt auf jeden Fall. Ja, das hat sich gelohnt.
Das heißt, dein Kopfkissen, auf dem du geschlafen hast.
Das war voll. Aber die Scheine waren nicht gelb.
Aber hat das denn währenddessen alles so, also, bist du auf die Person am Ende auch getroffen, die dich gechartert haben? Oder hast du einfach nur gesagt, ich meine, am Ende waren die ja zufrieden, ob du jetzt links und rechts gesagt hast, okay, teure Zutaten hier und da, Fuffi für mich, Honig für mich. Wie lange hast du gearbeitet am Tag?
Boah, ich glaube 22 Stunden.
Das ist ja nicht möglich.
Ja,
wie meinst du, du hast 22 Stunden gearbeitet?
Ja, also ich habe vielleicht wirklich, das hört sich heutzutage unreal an, aber ich habe vielleicht 4, 5 Stunden geschlafen jeden Tag.
Also hast du so 19 Stunden für die eigentlich
Nee, manchmal war es so gewesen, ich kann mich erinnern an eine, ja, schade, das war ganz schlimm, das war zu den Filmfestspielen in Cannes, da war Boris Becker bei uns an Bord. Und die kamen dann irgendwie, was halt, das Menüende war dann um 11 Uhr oder so.
Ja.
Und dann sind die dann zur Party. Die Party war aber nicht so geil anscheinend. Dann bin ich ins Bett um 2 Uhr nachts, hab erst aufgeräumt und dann kamen die um 3 Uhr morgens auf einmal schon der Captain neben mir. Und er so, Anton, wach auf. Ich so, was ist denn los? Ich wurde aus dem Schlaf gerissen, ja?
Ja.
Ich so, du musst aufstehen. Die Leute haben Hunger. Ich so, willst du mich verarschen, Alter? Ich hab gerade eine Stunde geschlafen, Alter. Also du musst ja 7 Tage die Woche, ne? Und jeden Tag das Programm halt, ne? Ja. Das ist ganz normal.
Ja. Also dein Arsch gehört im Prinzip denen.
Ja, ja, total.
Also die ganze Woche. Du bist Sklave. Du gehörst denen.
Ja, ja, ja. Du bist ein moderner Sklave. Natürlich. Ja, ja. Du darfst parallel darfst du natürlich all diese ganzen Eindrücke mitnehmen, aber du musst
und
natürlich
auch die Benefits, abnehmen. Die. Aber ich meine, du kannst ja sowieso kein Geld ausgeben. Das Geld bringt dir im Prinzip gar nichts.
Du kommst ja gar nicht rein. Ne?
Ja.
Also wenn du da in Saint-Tropez in so einen Club anklopfst, ja, da kommst du gar nicht rein. Da keine Chance.
Ja, aber du hast auch gar keine Zeit, um reinzugehen.
Auch das.
Geschweige dessen.
Auf jeden Fall macht er mich dann nachts um 3 wach. Und dann bin ich hoch, die Leute wollen jetzt Pasta Arrabbiata. Und nach einer Stunde Schlaf bin ich aufgestanden, bin hoch, hab mir die Scheiße aus dem Augen gewischt, hab mir die Schürze angezogen und bin dann kochen gegangen. Hab eine Stunde Arrabbiata gekocht, bin dann schlafen gegangen und in einer Stunde musste ich wieder aufstehen zum Einkaufen.
Ich so mein, war das. Die Würze, die sparst du dir auch, denn gesalzt wird nur mit den Tränen des Koches an diesem Tag, weil ich zum Schlafen gekommen ist. Nee, hast bitterlich geweint.
Aber das, ich muss ja auch ehrlich sagen, das kann ich heutzutage, also wenn ich zurückdenke, was ich damals abgeliefert habe, das könnte ich heute nicht mehr, glaube ich. Das ist echt, das war aber auch nur deswegen, weil ich ja persönlich aus einfachem Haus komme. Also ich war ja nie Kontakt gehabt zu diesen ganzen Geschichten. So. Das war für mich ja wirklich wie so in einem Traumschloss leben. Ja, das war ja, also das erste Mal auf dieser Yacht zu steigen. Musst dir vorstellen, du bist 20 Jahre alt und betrittst das erste Mal dieses Boot. Alles war mit Prunz und also das kann man sich, das weiß nicht, ob keiner kennt das eigentlich, ne? Das ist ja wirklich auch sehr privat, diese ganzen Yachten. Das kann man meistens gar nicht in Worte fassen, was man da erlebt halt, ne? Und das war sowas Besonderes, dass man diese Arbeitsstunden auch und die Arbeit dann da einfach vergessen hat auch, weil das einfach sowas Besonderes war. Man war stolz einfach im Prinzip, ne? Dort zugehörig zu sein. Mhm. Aber dann irgendwann bröckelte natürlich die Fassade, so wenn man so ein bisschen etabliert ist und das alles so mitbekommt nach all den Monaten, dann merkt man erst so, das ist doch nicht das Gelbe vom Ei. Ne? Und dann war dann irgendwann mal der Bruch, wo ich sagte so, jetzt ist Schluss. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ne?
Aber hast du die Menschen denn überhaupt erfahren? Hast du überhaupt was mitbekommen von dem ganzen
Prozess? Sehr, sehr private Dinge. Aber die glaube ich, nehme ich auch mit ins Grab. Also,
da aber bist du auch rausgekommen aus der Küche? Hast du mit denen zusammengesessen und getrunken? Oder?
Das kam gar nicht so oft vor, muss ich sagen. Also es war, glaube ich, 2-3 Mal, da gab es ein gutes, das war Sandrine Olivier, die habe ich sogar hier vorne einmal Hall of Fame zu, kennst du meine Wand?
Nee, habe ich nicht gesehen.
Das zeige ich dann her später. Ja. Das war Sandrine Olivier, das waren wirklich die besten Gäste, die ich hier hatte. Die hatten 4 Wochen geschartert, 4 Wochen, reiche Schweizer. Und die ersten 2 Wochen mit Familie, mit Vater und Tochter und Familie. Und danach war dann nur noch so Party. Und du musst dir vorstellen, 2 Wochen lang Skydeck, please don't disturb. Ja? Also jeden Tag nur Wassermelone und Garnelen. Ja? Das war schon krass. So, und dann, das Problem war bei mir, ich war halt wirklich auch ausgereizt. Und dann hieß es ja natürlich, Charter war ja nicht jedes Mal, also nicht, war ja nicht quasi abschlussmäßig sozusagen, du hast die eine Charter abgeschlossen, dann kam gleich die nächste. Du hast natürlich auch dann zwischen den Charter halt frei gehabt. Eine Woche, 2 Wochen. Ich hatte das Pech gehabt, dass ich halt Christian Bahas bester Freund war und ich musste dann immer nachreisen zu ihm, wo er gerade war. Und
das heißt, du bist noch von der Yacht runter
und
bist
dann quasi zu ihm? Und dann mit einem, also das... Glaubt mir, mit einem Hubschrauber abgeholt worden, dann halt nach Saint-Tropez. Also wir waren ja meistens in Genua.
Mhm.
Und dann mit irgendwie mit Auto oder Hubschrauber rüber einkaufen, Saint-Tropez. Dann wieder nach Valongsol zu seinem Gutshaus.
Mhm.
650 Hektar Land.
Das lohnt sich? Ich meine, es gibt auch andere Köche und Köchin da draußen, die man fragen könnte, ob sie nicht vielleicht Lust hätten, da an diesem einen Ding zu kochen.
Aber das glaube ich, das ist ja die Konecke halt, ne? Ja? Wenn dir jemand, zum Beispiel, wenn dir jemand
vertraut,
forscht, das ist ja auch so, man erlebt da auch Dinge, sehr private Dinge auch, ja? Ja. Also Christian war ja auch nicht immer einfach, ne? Also du musst dir vorstellen, ein mega reicher von 0-to-1 Investmentbanker, der hat auch seine Leichen verbuddelt halt, mehr oder weniger, ne? Und wir reden da ja nicht.
Also jetzt auch charaktermäßig, weil er sagt, er hat die eine oder andere Schwäche.
Ja, mega viele halt, ne? Ja. Und da muss man halt aufpassen. Und ich glaube, wie gesagt, das nehme ich auch mit ins Grab. Ja,
voll, absolut.
Das auf jeden Fall. Nicht für die Öffentlichkeit. Und,
das ist ähnlich bei mir. Wir haben im Hotel gelernt und bei mir hieß es, es gibt Geschichten, die kommen nicht da draußen.
Absolut.
Und man hat natürlich die ganzen Geschichten
erlebt. Also wir erzählen sie schon gegenseitig. Ne?
Ja, das ist richtig. Ja. Aber es ist Diskretion. Und das wird dir beigebracht. Wenn du eine Hotelschule durchfährst, dann ist es Diskretion. Das hat die Öffentlichkeit nicht zu interessieren. Es gibt natürlich die ganzen Geschichten, alles, was ihr denkt, hat stattgefunden, aber wir wollen es natürlich nicht zuordnen.
Ja, absolut.
Ja.
Aber zum Beispiel ein Beispiel, wir kamen auf dem Rutschbahn. Also
dann nehmen wir einfach doch ein Beispiel.
Kein Beispiel, aber in dem Sinne, man muss sich das vorstellen, man landet dann auf einem Grundstück in Valençol. Ja. Valençol ist Südfrankreich.
Ja.
Ein wunderschönes Gutshaus, das habe ich übrigens auch hier auf meiner, kannst du dir gleich mal anschauen. Und landest du mit einem Hubschrauber dort auf diesem Grundstück. Wie gesagt, 650.
Meinst du, wir können das Bild posten?
Wir können einfach mal hinfahren zusammen, wenn du willst.
Na, ich meine, dass die.
Natürlich kann man das. Ja, das kann man machen. Ja, das kann man
sehen.
Das kann man schon machen, ja. Und dann landest du dort, dann also wirklich ein Haus, also wirklich der Zenit von allem halt. Ne? Also war Wahnsinn. Und bestes Beispiel: Christian sagt mir, ruft mich in der Küche mittags an, ich möchte eine Forelle essen. Dann steige ich aufs Quad. Fahr 1 Kilometer runter den Berg zum eigenen Privatsee, nimm die Fliegenroute.
Punkt. Nein, jetzt hör doch auf,
dass du das selbst geangelt hast. Doch, das war so.
Ist doch Quatsch. Der hat doch nicht gesagt, ich will eine Forelle und dann gehst du runter und angelst eine Forelle?
Da gehe ich runter, fahre ich runter mit einem Quad. Die Fliegenroute stand schon an dieser Hütte. Übrigens, die Hütte, das ist ja auch so ein Ding.
Ja.
Das war eine Hütte.
Das kannst du mir nicht erzählen.
Aus dem Allgäu.
Lenk jetzt nicht vom Thema ab. Ich vergesse, du hast den Fisch dann selber geangelt?
In dem Moment. Fliegenrute raus, geangelt die Forelle, einer Privatsee, ab ins Quad.
Aber das ist so ein See, wo halt ganz viele von diesen Fischen rum und wo es
bei
ist hier auf dem Jahrmarkt zu enden.
Ja, oder was? Nee.
Nicht?
Nein.
Also kannst du nicht, was ist denn, wenn nichts gebissen hätte?
Wie ist nichts?
Naja, du kannst nicht einfach zu irgendeinem See, okay, du willst eine Forelle, na, dann fahre ich mal kurz zum See und fange eine Forelle.
Du musst ja schon wissen, wo sie stehen, das ist doch klar. Aber es war ja auch ein Privatsee, ne? Also da angelt ja quasi nur ich, habe da geangelt.
Ja.
Also das heißt...
Ist ja keine Garantie dafür, dass eine Forelle anbeißt.
Doch, das ist eine Garantie.
Na gut, dann
kann okay, sagen wir mal so, es war sehr hoher Forellenbestand.
Okay, danke.
Sagen wir mal so.
Ja,
aber es war jetzt nicht so ein Forellenpuff, den man heutzutage kennt.
Wo so eine Aquakultur.
Ja, genau. Nein, das war so ein richtig großer Berg. Also wer in Berlin zum Beispiel den Weißen See kennt, das ist ungefähr die Größe.
Okay.
Ne? Ungefähr die Größe. Und dann fährst du da ran, bumm, fängst 2 Forellen, packst sie ins Quad rein, fährst wieder hoch ins Schloss oder ins Gutshaus, dann haust du in die Pfanne und fertig ist der Lack. Und so war das halt. Ne? Das kann man sich gar nicht vorstellen.
Wieso bist du ausgestiegen? Also warum willst du das nicht mehr?
Ja,
wo war der Punkt, wo du sagst, ich will mir keine täglich 200 Euro unter das Kopfkissen legen? Wo war der Punkt, ich möchte mit dieser ganzen Welt nichts mehr zu tun haben? Du hast die besten Zutaten verkocht. Du hast mit tollen, was heißt mit tollen, du hast mit interessanten Menschen, bist du in die Welt gefahren. Die sind wahrscheinlich nicht nur in Saint-Tropez gewesen oder in Genua.
Korsika, Sardinien, Cannes, überall.
Exakt. Warum hast du gesagt, ich will das nicht mehr?
Ich glaube, Tim, dass wir eine gemeinsame Schwäche haben, das ist die Liebe.
Ach was?
Ja.
Ja. Zueinander meinst du jetzt?
Nee, nicht zueinander, aber...
Währenddessen dreht Anton seine Hand ganz langsam mein Oberschenkel, hat am Knie angefangen und fährt nun weiter. Das heißt, aber wo hast du denn deine Freundin dort kennengelernt? Oder?
Die habe ich mitgenommen. Die habe ich jetzt mal außen vor gehalten.
Ja.
Sie war Stewardess auch auf diesem Schiff sozusagen. Wir waren zusammen da.
Ah, okay.
Ja, ja.
Okay.
Und irgendwann sagte sie, ab nach Berlin, jetzt reicht's. Und
sie ist auch aus Berlin?
Nee, sie kommt auch aus MacPom. Sie ist meine Nachbarin quasi gewesen.
Ach, das ist süß.
Wir waren auf dem gleichen Gymnasium. Und ich war 5. Klasse, sie war 12.
Ja. aber was die Zuhörer draußen natürlich nicht wissen, du warst zum 5. Mal in der 5. Klasse.
Nee, das war schon so. Ich bin gerade von der Grundschule quasi auf Gymnasium gekommen, in der 5. Und da hat sie gerade Abitur gemacht.
Ach was.
Ja, ja. Und... So war das.
Ja.
Früher war das so.
Nee, ich habe gar kein Problem damit, ich finde es hervorragend.
Ja,
finde ich
super.
Ja.
Und sie war Tochter eines sehr bekannten Unternehmers bei uns im Ort und so ging das halt los irgendwann mal. Ne? Und dann, genau, und sie war mit dabei und sie drängte mich dazu, später aufzuhören, weil sie sehr, sie wollte nach Berlin zurück einfach. Sie hatte keinen Bock mehr auf diese ganze Fake-Stories. Es ist ja auch, man muss ja auch ganz ehrlich sagen, das ist auch alles so schön, wie es klingt und so, das ist alles Fake, ne?
Also, absolut.
Das ist halt nicht das Real Life, was wir zum Beispiel jetzt leben oder so.
Wir haben irgendwann Frankfurt nur noch Blender City genannt.
Ja,
das aber ist halt einfach, wenn du in diesem Hotel bist, wo diese ganzen Sachen passieren, es ist ein einziges Geblende,
Wahnsinn.
Eine Scheinwelt,
ja, ja.
Die du eigentlich ganz normalen Menschen gar nicht erzählen darfst.
Und
also,
auch.
Das heißt normal, also, wenn du einfach normal Leuten nicht erzählen darfst, weil das ist wir. Es kommt mir manchmal vor wie die Hunger Games.
So, unerträglich, ja.
Ja, ist unerträglich.
Ja, ist unerträglich, ja. Und dann geh ich nach Berlin. Ich kann dir keinen Schwanz.
Ja.
Komm mir einfach her. Musste dann irgendwie mit irgendwelchen Typen abhängen, auf die ich keinen Bock hatte.
Wie alt warst du?
Boah, Alter, frag mich nicht nach Zahlen.
Ey. Ja, aber ich meine, es ist ja schwierig, wenn du quasi aus so einer Welt rauskommst, du hast jetzt immer mal drei Jahre warst du?
Auf zwei.
Zwei Jahre.
Ja.
Hast es gelebt und kommst nach Berlin. Ist eine Stadt, die alles zulässt, aber die auch alles darstellt.
Ja, irgendwas in der 20er, würde ich sagen.
Ja. Wir haben auch mal aufgehört zu zählen.
Wie auch immer.
Ja.
Und ja, und dann war ich blind vor Liebe tatsächlich und bin der Frau gefolgt. War auch im Nachhinein der größte Fehler meines Lebens.
Ah ja.
Aber erst auf den ersten Blick tatsächlich. Auf den ersten Blick war es der größte Fehler meines Lebens, weil im Nachhinein ist es so, dass ich aus dieser fiktiven und unrealen Welt rausgerissen wurde und es schien mir in der ersten Hinsicht als der größte Verlust, den ich hatte. Mhm. Parallel war es aber das größte Glück, was ich hatte, weil ich endlich die Chance hatte, nach quasi meiner kurzen Ausbildungsphase, und dann war ja, wo ich ja sofort irgendwie in dieser Führungsposition, das erste Mal Leute kennenzulernen, also soziale Kontakte, sag ich mal, ne? Also zum Beispiel wie dich.
Ja. Ja,
wir kennen zwar nicht so lange, aber für mich ist das größte Privileg, und das sage ich immer wieder, genau sowas zu erleben. Und Leute, alle, die zuhören, scheiß drauf. Freunde ist das Allerwichtigste. Das sage ich immer wieder. Und das hatte ich die ganzen Jahre nicht gehabt. Keine Freunde, keine sozialen Kontakte. Und das hat mich sehr geschmerzt auch tatsächlich. Was ich aber nachher erst mir bewusst geworden ist, als ich hier in Berlin war. Berlin hat mir beigebracht, dass andere Dinge zählen als Geld. Ich war sehr geldaffin früher, ne? Du kennst mich ja auch, ne? Mit meinen Sonnenbrillen und so, hier tolle Klamotten, ja, und sowas.
Ein paar Sachen bleiben mir immer.
Bleiben mir immer, natürlich. Ja. Aber schlussendlich ist es so, was ist denn im Leben wichtig? Ne? Und das, ich glaube, ich habe da, um dir nochmal, ohne dir zu schmeicheln, muss ich dir wirklich sagen, ich bin froh, dass ich kennenlernen durfte.
Oh, das ist aber hör doch auf.
Und
das
du bist wirklich ein sehr, sehr empathischer und super Typ. Und wir haben so viele Parallelen. Und ich glaube, er holt schon das Rotztuch raus. Aber
hör doch mal auf. Es soll ja nicht um mich gehen.
Du bist, ich liebe dich, Tim.
Okay, wow. Das ist der Punkt, an dem ich ganz kurz reingrätschen muss. Du bist irgendwann nach Berlin gekommen. Und um wieder was zu geben, was unsere Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen mitnehmen können, ist die Frage:
Füllerei mit Ei.
Wenn du jetzt hier in Berlin nur ein einziges Restaurant, ein Restaurant empfehlen würdest, also kein Vitamin B, sagen wir mal ehrlich, wirklich ehrlich,
ja.
Auch nicht irgendwo, wo du mal gearbeitet hast oder so,
ja.
Was ist ein Laden? Ich komme nach Berlin,
ja.
Als Tourist,
ich weiß es
oder
schon.
Als Klassenfahrt. Ich weiß es schon, du weißt
ja.
es schon?
Ja, ich weiß es schon.
Welcher Laden ist es?
Also, das ist nichts Besonderes tatsächlich.
Ich habe jetzt so ein Business-Gefühl. Ich weiß,
was weißt
ist.
Du, gib mir einen Tipp ab.
Darf ich?
Ja.
Burger?
Nee.
Oh.
Nee, das ist gleich in der Ecke, habe ich erzählt. Da wollten wir immer schon hin.
Ah, der Chinese.
Ja. Der Chinese. Okay. Also, ich bin halt ein großer Freund von Hühnerfüßen. Also auch
und hier haben wir gerade einfach 80% der Zuhörer und Zuhörerinnen verloren.
Auch, ja, also tatsächlich, einer der besten Chinesen in Berlin, also abseits von der Kantstraße gibt es ja das Aroma und das
Good Friends. Aber auch genau. Den gesamten Läden vom Duck.
Genau, also Duck auch auf jeden Fall natürlich. Ist aber kein Chinese, ne? Also muss nee, man auch sagen. Vietnamese, genau, und hat japanische
Vietnamese. Aber die Kantstraße ist ja bekannt dafür, also auch durch die DDR, Vietnamese.
Genau.
War natürlich hier ist ein Thema. Und die gesamte Kantstraße, die glänzt von Hochkarätern der asiatischen Küche.
Absolut.
Aber ja. Es ist japanische Küche, es ist vietnamesische Küche, es ist chinesische, thailändische, es ist
einfach. Aber glaube ich, Good Friends und Aroma streiten wir sich bis heute, wer ist ältester und bester Chinese am Platz, ne?
Ich dachte, die gehören zusammen irgendwie.
Nee, die können nicht nee, zusammen. Nein, die sind genau gleich. Nein.
Okay, aber ich finde beide sehr gut.
Und tatsächlich, also wir reden unabhängig von jetzt zum Beispiel, also ne, klar, es gibt zum Beispiel ein sehr guter Landes November hier in Prenzlauer Berg. Das ist einer der besten Fischrestaurants.
Ein Laden.
Dann ist es Hielong.
Also X-I-A.
I-O-U, glaube ich, ja. Hielong. Auf jeden Fall ist es.
Ich würde es einfach in die Shownotes dazu
Prenzlauer, schreiben. Also das findet ihr da. Prenzlauer Allee. Es fängt mit X an.
Ja. Ich schreibe es in die Shownotes, dass es jeder findet. Und du darfst jetzt noch einen Tipp ungebunden an Berlin geben. Es kann in Deutschland sein, es kann in Europa sein. Was müssen die Leute auf jeden Fall? Ich meine, du warst jetzt gerade in Kopenhagen. Klar, es schwingt mit, aber vielleicht hast du irgendwas Europareisenmäßiges, was du sagst. Das ist ein kulinarisches Ziel. Dafür lohnt es sich allein, die Stadt oder das Land zu besuchen, allein wegen diesem einen Ding.
Also, ich glaube, alles, was ich nicht kenne, ist für mich interessant. Und tatsächlich ist Island so, wo ich sage, das würde ich gerne mal sehen. Unabhängig als, also Tipp würde ich jetzt gar nicht, also wie gesagt, ich war in Kopenhagen, also Kopenhagen, da kannst du überall hingehen, das ist alles super toll.
Nee, sag das jetzt nicht, nicht alle haben den Filter, den du hast, sag eine sichere Bank.
Also ich sage jetzt mal so, ich war gerade im Cadeau,
ja.
In Kopenhagen, 2-Sterne-Restaurant, das war on top, par excellence, also das war wirklich Nouvelle Cuisine. Die Aromaten, die Zusammenstellung, die Weine und aber das ist natürlich sehr elitär, ne? Das muss man ganz klar sagen. Also ich würde sagen, das ist natürlich für die Hochkaräter, würde ich sagen, Cadeau.
Ja.
Aber im Herzen bin ich Currybaude in Gesundbrunnen.
Schön. Ich finde, da hast du einen richtig schönen Spagat gerade hingelegt. Da hast du wirklich richtig, richtig schönen Spagat hinbekommen. Und wenn die Menschen jetzt hier draußen, ich meine, das sind Geschichten, die faszinieren mich unfassbar. Also wirklich, das sind Sachen, die höre ich mir sehr gerne an. Ich hoffe, es geht ein paar da draußen genauso. Wenn man dich jetzt heute erlebt,
ja.
Wo sieht man dich und wo erlebt man dich? Und man sieht dich ja auf TikTok, man sieht dich auf Instagram.
Ja.
Machst Rezepte und man kennt dich hier aus der Küche und du stellst, was für Rezepte möchtest du den Leuten mitgeben? Was ist deine Mission eigentlich dahinter?
Boah, das ist so eine hochkomplexe Frage. Also es ist wirklich hochkomplex. Ich würde sagen, also was meine Philosophie ist, weniger ist immer mehr, würde ich sagen. Also zurück zu Einfachheit, vor allem in der Kulinarik, zurück zu den einfachen Dingen. Wir müssen uns bewusst sein, dass wir in Zukunft, und das hört sich jetzt sehr philosophisch an, aber ich glaube schon, unterstützt die kleinen Bäcker, unterstützt die kleinen Metzger eventuell, wenn man auf Fleisch nicht verzichten möchte, geht auf Wochenmärkte und spürt, das bringt überhaupt gar nichts. Du hast so leise das Glas hingestellt und dann schüttest du das Ding ein, das macht überhaupt keinen Sinn, ey.
Wir reden jetzt schon fast seit einer Stunde. Wir müssen was trinken.
Ja, genau. Und der Wein ist übrigens alle auch scheiße. Aber wir haben jetzt gerade noch einen
guten, ist aber auch der Punkt, an dem wir den Podcast langsam beenden.
Genau, ja. Aber ich würde sagen, man sollte in Zukunft wirklich reduzierter leben und sich auf die einfachen Dinge besinnen. Als Beispiel. Und das ist natürlich... das ist natürlich alles auch eine Kostenfrage, das ist mir auch bewusst halt, ne? Wenn man zu Hamburger geht und sich eine Fassbutter kauft, eine Rohmilchbutter, die kostet auch 5 Euro. Man holt sich ein Brot in Wedding, wo wir gerade waren, da kostet das Baguette natürlich 5 Euro, ja, das ist natürlich klar.
Das Baguette hat 2,20 Euro gekostet.
Oder 2,20 Euro. Dann
hier spielen einfach Zahlen gar keine Rolle mehr, scheinbar. Das
ist wirklich. Aber ich sag mal, das ist ja bis heute bei mir. Also das ist eine Selbstreflexion. In dem Moment, wo du viel Geld ausgibst für ein Lebensmittel, dann lernst du natürlich auch, das zu schätzen. In dem Moment, wo aber, wenn du in den Supermarkt gehst, also ich bin, das hört sich auch wieder blöd an, ich war seit Ewigkeit nicht mehr im Supermarkt, aber dieses ganze Zeugs da, Joghurt und diese ganze Industrieware, ich will jetzt gar nicht über einen Kamm scheren. Es gibt natürlich auch Sachen, die gut sind, aber im großen Sinne ist es so, den Einkaufskorb nicht zu voll zu machen, lieber auf Qualität zu achten, das tut uns gut, tut allen gut. Super gut, keine Ahnung. Ich weiß, mir fällt da jetzt kein Slogan ein.
Nee, muss auch kein Slogan haben, aber die Frage ist natürlich, wenn ich jetzt auf deinen Kanal gehe, was mir auch sehr schwer fällt, ist quasi das über einen Kamm zu scheren. Welche Rezepte erwarten die ZuschauerInnen da, wenn sie dir zuschauen? Was nehmen die mit? Ist es dann Alltagsküche? Ist es schnelle Küche? Ist es hochkarätige Küche? Ist es gesunde Küche? Ist es nachhaltige Küche?
Eine Symbiose, würde ich sagen, oder? Eine Symbiose aus einfacher Küche mit einem kleinen Twist.
Ja?
Ja, also zum Beispiel mein letztes Video mit den Pilzen.
Ja.
Schwarze Johannisbeerblätter. Also kein Mensch würde auf die Idee kommen, schwarze Johannisbeerblätter beim Pilzeeinlegen mit reinzumachen. Aber es gibt so einen totalen floralen und gut aromatischen Ton.
Das sind dann Sachen, die man aber auch alle bekommen können, wenn sie quasi rausgehen würden und sich mit der Natur.
Wenn man zum Obi geht und sich ein paar Johannisbeerblätter abreißt, dann heimlich. Also wer hat schon zu Hause ein schwarze Johannisbeerblätter, das ist ganz wichtig. Schwarze Johannisbeerblätter. Oder zum Beispiel Dillblüten.
Ja.
Ja, ich gehe immer auf den Wochenmarkt hier bei mir um der Ecke und trockne diese ganzen Blumen auch, damit ich einen großen Vorrat habe für den Winter. Weil ich benutze überall diese ganzen Kräuter, Blüten und alles Mögliche. Das muss man. Es ist auch nicht so einfach. Das muss man auch ganz klar sagen. Das ist.
Aber ich finde, es sind Rezepte, die dich wieder ein bisschen mehr in Einklang mit den Produkten bringen, die dich eigentlich so umgeben tagtäglich, wo wir ein bisschen so den Kontakt, den Draht verloren haben. Und da bringst du die Menschen so ein bisschen auf. Das sind Rezepte, die findest du nicht auf, weiß ich nicht, auf Essen und Trinken, auf Chefkoch. Ja, ist ja so. Ne? Aber es
ich weiß, was du meinst.
Da gehst du raus und wenn ich mit dir rausgehe, dann siehst du 3-4 Büsche und sagst, das kann man nehmen, die Wurzel davon oder die Beere davon und das können wir einlegen, theoretisch. Das haben wir Russland immer so gemacht.
Ja.
Das kenne ich von dort. Und dann wird man wieder so ein bisschen in Einklang mit der Natur gebracht.
Man muss sich halt emotional auch ein bisschen mit den ganzen Dingen beschäftigen. Es ist natürlich schwierig, wenn du am Gemüsestand stehst beim Edeka und dann an der Aubergine riechst, ja, und neben dir steht irgendwie, dann wirst du für verrückt erklärt.
Ja.
Ja, obwohl es da eigentlich gar nichts zu riechen gibt halt, ne?
Ja.
Also, aber ich finde so, wenn man. Die Inspiration ist der Einkauf, da geht's los. Ja, wenn man in dem Moment, wo man einkaufen geht und diese Sachen riecht, schmeckt, fühlt und dann natürlich mit dem Background, das wir beide haben, dass wir Köche sind, so, dann ist das ein Automatismus. Ich sag euch eins, geht auf Wochenmärkte, genießt diese ganze Wohlfühl. Wir haben einen Zuschauer. Hast du es gesehen?
Nee.
Oh, guck mal, da drüben. Da hat jemand gerade geguckt, die ganze Zeit. Genau, man muss die Dinge anfassen, riechen, spüren und ich weiß nicht, ich habe auch jetzt,
glaube ich. Mach mal so rein oder was? Ich meine, rein.
Ja, ich bin auch kein Philosoph in der Hinsicht. Man muss es einfach folgt uns beiden, würde ich sagen, oder? Wir machen, glaube ich,
beide. Ja, schau auf jeden Fall mal bitte bei Anton vorbei. Ich mag alles, was er macht, die Rezepte sind fantastisch. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass es übertüncht wird von Rezepten, die ein bisschen too much über der Spur sind,
ja.
Was Foodporn-mäßig verkauft wird.
Viel Käse, viel Brot, viel Fleisch. Das sollte man
aufs Ungesunde ausufert. Ja. Aber Anton, ich sehe, wir sind hier auf jeden Fall, wir haben, ich glaube, das war ein wunderschönes Gespräch.
Das ist eine never-ending Story, oder?
Ich würde sagen, du kommst am besten nochmal vorbei.
Und bei mir vielleicht. Und was reden wir denn dann?
Naja, wir können mal ein bisschen mehr Einblick in die Social-Media-Welt geben, die du ja eigentlich heute begleitest.
Vielleicht reden wir ein bisschen was über dich, oder? Also die Leute wollen auch wissen, was mit dir eigentlich abgeht.
Das haben wir in der Folge 1 besprochen. Ab jetzt geht's vor allem um die Gäste oder um die Verbindung, die jetzt herrscht. Und ich danke dir vielmals, dass du dabei warst.
Vielen, vielen Dank. Seid gegrüßt und bleib gesund.
Danke.
Ciao.
Ciao, ciao.